Fritz. Podcast.
Till Reiners und Julian Heul. Der Poetry Blue Moon.
Herzlich willkommen zum Poetry Blue Moon. Ich bin Julian Heulen und daneben ist Till. Sag mal hallo, Till.
Hallo.
Ja, das ist der Poetry Blue Moon wieder und ihr könnt jetzt ganz, ganz nah rangehen ans Radio, bis eure Nase den Lautsprecher kitzelt. Legt euch vielleicht irgendwie eine leichte Decke über, mixt euch eine Rhabarberschorle mit Absinth, reibt euch ein bisschen mit ätherischen Ölen ein. Till, machst du auch ein bisschen Atmo hier?
Ja, ich habe Duftkerzen mitgebracht.
Ja, was hast du für eine Sorte?
Ja, was möchtest du haben?
Vielleicht, der Saunameister meines Vertrauens sagt, hat neulich den Duft angeboten, den ich noch gar nicht kannte, die Frucht, Majacuya hieß die. Majacuya, er sagt wahrscheinlich auch Cappuccino und Lady Mojito oder so.
Oh, okay, ich habe leider nur Erdbeer dabei.
Aber ja, dann mach die doch mal an. Ne?
Ja, warte.
Lyrik nie ohne Duftkerze, Freunde, sonst zählt's nicht. Wir sitzen hier auf unserer kleinen elektronischen Radioscholle in Potsdam-Griebnitzsee und jetzt gibt's 2 Stunden Kettenkarussell fürs Zwerchfell und lyrischen Autoscooter. Hier ist richtig Poetry-Rummel und zwar der Poetry Blue Moon. Das ist eine Sendung. Relativ genau vor einem Jahr hat Radio Fritz gesagt, wir mögen so gerne Poetry Slam. Wir haben gesagt, ja, wir mögen auch so gerne Poetry Slam. Und wir haben gesagt, ja, wir mögen auch gerne den Blue Moon. Und sie haben gesagt, ja, wir mögen auch gerne unseren Blue Moon. Warum machen wir nicht einen Poetry Blue Moon? Und so ist es geschehen, ne?
Mhm.
Till und ich sind einmal im Monat hier und tragen selber Texte vor. Einen pro Sendung jeder. Es geht aber hauptsächlich nicht um uns, sondern um euch. Ihr könnt anrufen und eure eigenen Texte vortragen. Und dabei ist es voll egal, was?
Voll egal. Es kann alles sein. Es kann Lyrik sein, es kann Prosa sein, es kann eine lustige Kurzgeschichte sein, es kann eine kurze Lustgeschichte sein, es kann was Melancholisches sein. Wo sind die dadaistischen Schüttelreime, frage ich mich. Ja, all das will ich hören und all das wollen wir hören. Ruft an, was ihr so geschrieben habt. Und wenn ihr euch fragt, was muss ich denn jetzt genau machen? Eben nichts, ja. Ihr müsst einfach nur das, was euch bewegt, zu Papier bringen und dann anrufen und vortragen. Und zwar folgende Nummer anrufen.
0331 70 97 110.
Jupp, das ist die Nummer zum Glück. Da könnt ihr einfach anrufen, dann geratet ihr hier in unser Studio und könnt mit uns sprechen oder eben eure Texte vortragen. Und darauf haben wir richtig Lust. Wir haben auch Klatschpraktikanten hier und wir klatschen selber sehr und jubeln sehr und freuen uns sehr auf eure Anrufe. Aber was wäre denn ein Poetry Blue Moon, wenn wir nicht auch unsere Poetry Blue Moon Hymne hätten?
Die haben wir dabei. Es ist wie immer Ocean Sea mit Poetry for the Moon. Den feuern wir jetzt gleich ab, den Song. Und ihr habt dann Zeit, nach euren Texten zu kramen und uns dann anzurufen. Und wir freuen uns drauf. Bis gleich.
Das war Ocean Sea und Poetry for the Moon, unsere Poetry Blue Moon Hymne. Und ihr hört den Poetry Blue Moon mit Till Reiners, der sitzt neben mir, und ich bin Julian Heun.
Ja, genau. Und unser Thema ist Arbeit. Also während ihr fleißig anruft, nach euren Texten kramt und das vortragt, was ihr so zu vortragen habt, ganz ohne vorgeschriebenes Thema, reden wir aber über ein Thema, und zwar Arbeit. Ja, das kommt viel zu kurz bei uns. Ja, dass wir auch mal uns jetzt hier wirklich präsentieren als hart arbeitende Menschen. Das fand ich irgendwie wichtig. Julian, wie sieht das so bei dir aus? Was ist jetzt mal fernab hier vom so ein bisschen Schreiben, ja, ein bisschen auftreten. Was hast du da schon so gemacht an Jobs?
Ich hab neulich Pfand weggebracht.
Das hat auch einen Einstieg in die Arbeitswelt.
Ja, das war auch schön. Nächstes Mal überhaupt nicht schön. Ich muss die Geschichte kurz erzählen, glaube ich. Und zwar möchte ich eine kleine Lanze brechen für die Pfandsammler, weil ich das eigentlich sehr gut finde, weil der ganze Pfand von der Straße wegkommt und auch wenn man unterwegs ist und sein Pfand jetzt nicht wirklich mitschleppen will, man ihn einfach hinstellen kann und ein Pfandsammler nimmt den mit. Fantastisch. Und ich hatte neulich sehr viel Pfand zu Hause und habe den mit einem Kumpel zusammen in so Plastiktüten weggetragen. Und wir haben uns jetzt zum Pfand wegbringen nicht schick angezogen. Ne? Wir hatten beide so Jogginghosen an. Und schlurften da lang und bei mir im bürgerlichen Charlottenburg haben uns die Leute ziemlich komisch angeguckt. Ja, und es war schon so sehr unangenehm. Und natürlich ist das passiert, was passieren muss. Die viel zu dünne Plastiktüte ist natürlich gerissen, ja, direkt vor einem sehr schicken Blumenladen. Also es war nicht irgendein Blumenladen, es war schon ein sehr, sehr schicker Blumenladen. Und es war total unangenehm. Die Frau kam auch raus und guckte pikiert und gab uns dann irgendwann aber doch einen Handfeger. Und wir haben es dann auch ganz schön weggemacht. Und während wir da so zusammensammelten, kam so ein Mann an, wühlte in seiner Tasche und gab uns ganz wohlwollend eine völlig zerdrückte Dose Energy Drink und hat uns so wohlwollend zugenickt. Dafür, dass er uns die, 8 Cent oder was das waren, gegeben hat.
Ja.
Und nickte dann so und schaute uns ein bisschen zu und ging weiter. Und dann kamen wir zum Supermarkt unseres Vertrauens, die da eine ziemlich schlechte Figur gemacht haben. Ich kann es auch mal sagen, Kaisers war es, die Schweine. Und wir waren da und wollten das abgeben. Es war auch gar keine an der Pfandstation. Wir haben das so langsam einsortiert. Kam halt der Typ von hinten raus und meint, das geht nicht. So ein Kaisers-Mitarbeiter. Ja. Wie das geht? Nee, das geht nicht. Sag ich, was geht denn daran nicht? Wir verkaufen jeden Tag hunderte von Pfandflaschen und wollen, dann meint, ja, ihr habt eine neue Verordnung. Bist da sicher? Also, nee, weiß ich nicht. Ja, maximal 100 Flaschen. Und ich sag so, guck mal da hin, das sind schon viele, aber ich kann schon so ein bisschen überschlagen. Das sind allerhöchstens 25 oder so.
Ja.
So, wenn du Angst hast, dass wir 100 Flaschen bringen, so, dann zähl gerne mit. Das sind keine 100. So.
Ja.
Geht er weg. In dem Moment kommt ein anderer Mann von hinten und wir sagen so, ja, wollen Sie vielleicht vor, wir wollen Sie jetzt nicht aufhalten. Er meint, nee, macht ruhig. Und wir waren halt dann für ihn aber auch schon wieder völlig stigmatisiert als Pfandsammler. Und es war so eine Höflichkeit, mit der er uns anschaute und auch mit uns geredet hat, aber es ist schon so ein bisschen abschätzig.
Ja, so ein bisschen Herablassung,
ja,
die dann drin ist.
Und dann meint er, nee, muss ja gemacht werden. Muss ja gemacht werden. Ich habe gesagt, ja, muss wirklich gemacht werden. Nee, muss ja einer machen. Dann meint er, naja, ne, gebt da alles ab, könnt ihr euch einen Pfund Möhren von kaufen. Und irgendwann wollte ich das halt klarstellen und meinte so, ja, zu ihm, ja, ich habe wirklich nichts gegen Pfandsammler. Ja? Und ich finde es einen völlig ehrenwerten Beruf. Aber ich bin kein Pfandsammler, also ich kann mir auch so einen Pfund Möhren kaufen. Und er so, ja, muss euch, und ist, wir kamen aber nicht raus. Er dachte jetzt, uns ist es nur unangenehm, dass wir Pfandsammler sind. Und dann stellte ich fest, das war auch genau der Typ, der uns die Dose gegeben hat. Wir sind also weiter beim Einsortieren. Dann kommt wieder der Typ von hinten raus, meint, nee, das ist jetzt zu viel. Und ich so, wieso denn? Er so, ja, maximal 2 Tüten. Und ich sag, eben haben sie doch noch gesagt, irgendwie maximal 100 Flaschen. 2 Tüten, wo kommt denn das auf einmal her? Was ist denn das
neue
für
Verordnung?
Was ist das überhaupt für eine Verordnung, für eine Angabe? Und dann meinte er, ja, nee, 100 Flaschen. Sag ich, naja, siehst du, sind keine 100 Flaschen und jetzt lassen Sie mal einsortieren. Wir wurden völlig schikaniert und stecken halt alles rein. Und ganz zum Schluss, die Dose, die uns dieser wohlwollende Mann gegeben hat, war das einzige von allen Flaschen und allen Dosen, die wir abgegeben haben, was natürlich nicht funktioniert hat.
Ach man. Ja, das ist, Life is Hard in Germany.
Singing in the Rain.
Wie schön, dass die auch dachten, dass ihr euch einen Pfund Möhren kauft.
Ja.
Klar, das macht man ja so.
Immer erstmal einen Pfund Möhren oder dann, ja, dann kann
was kaufen die wohl so, die Pfandsammler? Ja, was Gesundes.
Ja, die kaufen das, was sie halt gerade brauchen.
Ja.
Mann, also ich bin
so, das ist jetzt deine Arbeitserfahrung, Julian.
Ja, das ist alles, was ich jemals gearbeitet habe, Till, du weißt. Ich bin hauptberuflich Schirmherr und sehr wohlbetucht, wohne in Charlottenburg. Das war mein einziges Arbeitserlebnis jemals.
Siehst du, ich habe noch richtig hart gearbeitet. Ich habe noch Praktika gemacht.
Aha.
Ja, zum Beispiel bei der neuen Ruhrzeitung. Da habe ich ein Praktikum gemacht.
Neue Ruhrzeitung.
Ja, Neue Ruhrzeitung, beziehungsweise Rheinzeitung, NRZ. So, und dann kam ich dann im Büro, besetzt von genau einem Redakteur und stellt sich heraus, das ist die Redaktion. Also war so eine Außenredaktion, Lokalredaktion. Und so, und dann ging der Kampf schon los. Das ist ja immer so der Kampf, nämlich der Kampf ums Kaffeekochen. So, man, also das ist ja das Klischee überhaupt, ja, Praktikanten müssen Kaffee kochen.
Ich dachte, das stimmt nicht.
Nein, so, das war wirklich so. Also ich musste nicht nur Kaffee kochen, so, aber unter anderem eben auch Kaffee kochen. So, und ich hatte mich schon darauf eingestellt, weil alle das schreiben ja ständig Leute. Ne? Man liest ja manchmal so Sachen so über Praktika und so, und wie läuft das ab? Nicht immer nur Kaffee kochen. So, und dann direkt klar machen, dass man jetzt nicht nur Kaffee kocht. So, dann habe ich mir ein Herz genommen, habe gesagt, so nach dem dritten Tag, so, ich koche jetzt aber auch nicht die ganze Zeit Kaffee. Also du kannst auch mal Kaffee kochen. So, also wir durften uns duzen. So. Und dann habe ich das gesagt und hat er gesagt, ah, okay. Nee, weißt du was, dann gibt's einfach keinen Kaffee. Das ist überhaupt kein Problem für mich.
Dein Ernst?
Wirklich wahr. Und dann habe ich gesagt, ist das nicht dein Ernst? Oder so, doch. Nee, ist überhaupt kein Problem. Dann gibt's einfach keinen Kaffee. Und er hat's wirklich durchgezogen. So, es gab wirklich dann einen Tag lang keinen Kaffee. Er hat auch ohne mit der Wimper zucken, hat er kein Wort mehr drüber verloren. Er war auch nicht böse auf mich. Er hat gesagt, so, gibt's keinen Kaffee. So, ich hatte aber voll Bock auf Kaffee.
Ja.
So, und dann habe ich gedacht, ja gut, das ist jetzt doch affig, wenn ich nur Kaffee für mich mache. Ab da habe ich dann immer Kaffee gemacht. Aber eigentlich eine schöne Ansage von ihm. Das war echt ganz nett.
Ich habe mich neulich mit Leuten aus dem Sender unterhalten. Bei Radio Fritz werden die Praktikanten sehr gut behandelt, habe ich gehört. Andererseits, gibt es bei Radio Fritz auch keinen Kaffee tatsächlich? Also man kann welchen kaufen, aber es gibt jetzt, also ich habe die meinen, ja nee, die müssen nicht Kaffee kochen, weil halt niemand Kaffee kocht. Also es ist offensichtlich so, wenn Praktikanten nicht selber kochen, dann gibt es einfach nirgendwo auf der Welt Kaffee.
Ja, Julian, darf man es schon verraten?
Ich glaube ja, aber falls ihr euch gerade wundert, was los ist, ist das heute die große Kaffeesendung, sponsert bei Senseo und alles, was es noch gibt. Es gibt natürlich noch viele andere schlechte Kaffeesorten.
Oh, stimmt, das müssen wir immer dazu
Nespresso,
sagen.
Ja, ne, wir dürfen, also wenn man die beleidigt, so wie Kaisers eben für ihre schlechten Mitarbeiter, das war ein journalistischer Beitrag, aber wenn wir jetzt irgendwie was nennen, es gibt auch noch andere schlechte Kaffeesorten. Jakobscafé ist auch schlecht.
Und dann, und das reicht dann, ne? Das ist so bescheuert, dass man den Leuten nicht zutraut zu sagen, ja, okay, die reden jetzt über irgendeine Marke und es gibt noch andere, also ja, könnte man das nicht mitdenken. Aber gut, wir sagen es dazu, wir sind so erzogen worden.
Ja, wenn ihr euch wundert, warum reden sie über Kaffee, es ist der Poetry Blue Moon und unser Thema ist heute die Arbeit und wir wollen auch ein bisschen Jobtipps geben. Denn ja, wir sehen uns auch als kleiner Service-Dienstleister. Es geht auch um Service.
Ja.
Wir möchten euch Jobtipps geben, was ihr auf keinen Fall machen sollt. Wo geht's hin im Leben? Erzählen auch ein bisschen von unserem Struggle, etwas zu finden, einen Job, wo man reinpasst. Till, ja.
Ja, ich fänd's schön, wenn ihr anruft, eure Texte vortragt und ich dann euch sage, was ihr für einen Job machen könntet.
Das ist gut, ja, das machen wir.
Anhand der Texte. Sag nochmal die Nummer, Julian.
0331 70 97 110.
Genau, die solltet ihr anrufen, einen Text vortragen und wir sagen dann, als lesen wir im Kaffeesatz, nur eben viel besser, was ihr für einen Job erlernen könnt.
Ja, das ist doch eine coole Regelung.
Das ist unser Angebot. Genau. So, jetzt kommen wir zu einer völlig neuen Rubrik. Oder noch nicht? Nee, noch nicht. Okay, ich bin schon ganz heiß drauf.
Ja, du musst mich ein bisschen beruhigen, Till.
Ja, okay.
Was denn mit der Duftkerze? Mach doch nochmal noch eine an.
Ja, ich mach nochmal eine an.
Noch eine Duftkerze? So. Dann, wir haben auch nachher noch einen Gast, das können wir schon vorhinein verraten.
Oh ja.
Und zwar kommt Nico Semsrott, der ist aber noch hinten und kocht Tee für uns. Das ist ein sehr berühmter Kapuzenpulloverträger.
Ja, der berühmteste,
der
muss
berühmteste,
man sagen.
Oder?
Ja, das ist wirklich der berühmteste. Also, ja. Also wenn man eine Kapuze trägt, könnte man denken, Mensch, das ist doch
Nico Semsrott.
Genau.
Der so kommt nachher, das ja, wird
genau
richtig schön.
Nur echt mit Kapuze. ja, dann, aber ich kann noch ein bisschen erzählen über meine Praktika-Erfahrung.
Ich wünsche mir das.
Ja, dann habe ich bei einem Radiosender Praktikum gemacht. Nicht Fritz, ein anderer. Und dann hat der Chef so durchgeblättert, so meine Bewerbung.
Ja.
Und nochmal, und ich hatte das so über Kontakte bekommen.
Ja.
Und das hat er gemerkt. Denn er hat so gefragt, also ganz ehrlich, also Sie haben ja noch nie fürs Radio gearbeitet. Also ich dachte, nee, noch nicht. Ja, und Sie haben ein Praktikum mal bei einer Zeitung gemacht. Ja, ja. Ja, also ich weiß nicht, warum Sie die. Warum
bei welchem
Sie
Radiosender
jetzt,
warst du denn? Waren.
Jetzt kann ich glaube ich sagen, bei der Deutschen Welle.
Mhm.
Ja, und bei der Deutschen Welle ist man dann schon eher so, macht man ein Praktikum, wenn man schon mal was gemacht hat beim Radio. Ja, und ich kam da ganz neu hin. Aber das ist ganz wichtig, glaube ich. Man darf da nicht in Kapuzenpulli kommen. Ich war da so schluffimäßig gekleidet, wie ich immer gekleidet bin. Also mit Kapuzenpulli. Und das kam offenbar bei dem Typen so an, als hätte ich überhaupt keinen Bock zu arbeiten.
Hast du dich nicht vorher informiert, wie man sich da kleidet? Hast du nicht vorher irgendwie mal...
Nee, ich wollte da auch ein bisschen gegen sein.
Ach, Till.
Ja,
wie alt warst du, 12?
Ja, umgekehrt, 21. Ja, und naja, und das war dann nicht so... Das,
21, sexuell unerfahren und dann beim Radio, ist schwer.
So, genau. Das ist, ja, das war tough. Ja. Das ging mir auch so, ich wurde oft gerüffelt für meine Kleidung.
Was hast du denn da gemacht? Atmo?
Genau, tatsächlich, ich musste Atmo einfangen. Das macht man ja beim Radio so, dass man viel Atmo verbreitet. So, und dass man da Atmo einfängt und dann einfügt in die Beiträge.
Mhm.
So, also das heißt,
was hast du so für Atmo eingefangen?
Zum Beispiel Atmo von Alphabetisierungskursen. So, dann fängt man so Leute ein, die irgendwas buchstabieren und dann unterhält man sich nachher noch mit der Kursleiterin und versucht dann selber das irgendwie zu verbinden. So, das war so mein erster Beitrag.
Das klingt doch nach einem normalen Beitrag und nicht nach Atmo.
Ja, genau, aber man musste immer Atmo einfangen, das war ganz wichtig. Also der hat mich dann auch wirklich so, der hat mich gefragt, was ist denn das Besondere beim Radio? Dann habe ich aufgezählt, naja, also man hört's. Ich sag, keine Ahnung, ich wusste es halt nicht. Naja, es hat so eher was zum Hören und so. Ich hatte keine Ahnung, was er von mir wollte. Dann gesagt, ja, und was kann man bei den Beiträgen besonders in Vordergrund themen, damit der da ein Film startet bei den Zuhörern und dann, weiß ich nicht, Atmo. Atmo, ganz wichtig, Atmo, eine Atmosphäre erzeugen beim Zuhörer. So, und das habe ich dann gelernt vom Radio. Atmo ist ganz, ganz wichtig.
Ach, ich glaube, jetzt ist auch gerade schon, wo du das erzählt hast, hier so ein bisschen Atmo, um mal mit dem ersten Hörer zu quatschen. Und es ist ein Hörer, es ist eigentlich ein Hörergast. Und wir holen ihn direkt rein. Hier ist Stefan Dörsing. Hallo Stefan.
Hey Julian.
Na?
Hey.
Stefan Dörsing, müssen wir erzählen, wir kurz, ist auch ein Poetry Slammer und ein sehr, sehr geschätzter Poetry Slammer, den wir beide sehr, sehr gut finden. Und Stefan haben wir vorhin gebeten. Stefan, wir haben heute eine Sendung, da geht es ein bisschen um Arbeit, um Jobsuche, um Orientierung. Wo kann ich hin mit arbeitenderweise? Was ist für mich ein Platz in dieser in diesem riesigen Berufszirkus, in dem ich irgendwie überleben kann? Und Stefan hat da eigentlich einen ganz passenden Text zu, finde ich. Das ist ein Orientierungstext. Magst du den vortragen, Stefan?
Ja, ich könnte es auf jeden Fall.
Entschuldige, wir haben uns gar nicht unterhalten, wir gehen direkt so rein. Wie geht's dir? Alles fresh bei dir in Wetzlar? Stefan ruft aus der wunderbaren Fachwerkhölle Wetzlar an.
Ah ja, alles fresh im Schritt, sage ich immer.
Ja, cool. Cool, wie ihr das so in Wetzlar sagt. Wo ist, sag nochmal für alle, die nicht wissen, wo Wetzlar ist. Wo ist Wetzlar?
Das ist in Mittelhessen, das ist bei Gießen und das ist bei Frankfurt und das ist bei Deutschland.
Ja, jetzt bin ich orientiert.
Also wenn du von Herborn nach Gießen fährst mit dem Zug und eine zu früh aussteigst, dann bist du
Scheiße in Wetzlar gelandet.
Ja, da gibt's aber viel. In Wetzlar gibt's die verleihen einen Literaturpreis, einen Fantastikpreis.
Okay.
Das ist einfach, wenn man fantastisch ist, dann kriegt man den.
Ja, gut zu wissen. Stefan, trag doch mal vor und dann unterhalten wir uns vielleicht noch mal ein bisschen über Berufe.
Ja? Das können wir machen.
Okay. Geil. Dann, meine lieben Hörerinnen und Hörer, macht euch bereit. Nun hier in der Leitung niemand Geringeres als Stefan Dörsing.
Ja, hallo. Als man damals mit dem Schiff noch zum Meer gefahren ist, hatte man nichts außer einem Ziel, das man erreichen wollte, dem Wind, der einen antrieb, den Sternen, die einem zeigten, wo man ist, einem Kompass, der einem die Richtung wies und vielleicht eine Karte, um Felsen großflächig zu umschiffen. Der Orientierung war halt gegeben. Sicherlich musste man sie erst verstehen, aber dann war sie sehr einfach gestrickt. Piraten plünderten, Tyrannen herrschten und Sklaven waren halt Sklaven. Sie waren am Mast gefesselt, schälten Kartoffeln oder schrubbten das Deck. Orientierung war nicht mehr als die eigene Westentasche. Mit Life Crisis war was zu essen und Psychologen wären sicher verbrannt worden. Mein Name ist Stefan Dörsing. Ich bin 1,70 groß, habe eine relativ normale Nase und einen gesunden Haarausfall. Ich bin normal, wie jeder andere auch, mal die Unnormalen ausgenommen. Ich weiß, wie man schreibt, wie man liest, wie man rechnet, wie man einen Computer bedient und wie man viele Leute gleichzeitig verprügelt. Und trotz dieser sensationellen Voraussetzungen weiß ich nicht, was ich mit mir anstellen soll. Weil ich nicht weiß, wohin. Zwischen den 3 Millionen Studiengängen, den 5 Millionen Spam-Mails, den 7 Millionen Facebook-Freunden, den 9 Millionen Pop-Affen und den 11 Millionen Klitschko-Gegnern, die schon ausgenockt wurden. Ich habe meine Orientierung verloren. Vielleicht hatte ich auch nie eine. Bin zwischen Vogelfrei und Hundeleine irgendwie gestrandet. Grundsätzlich noch nie angekommen, aber viel zu oft gelandet. Ich habe keine Orientierung und oft laufe ich wie blind. Was mich am Wegesrand hält, ist einzig allein mein Instinkt, ich liege oft quer und schlafe viel zu lang. Dann schlafe ich zu wenig, das Texten scheint ewig und fühle mich ständig, als sei ich im Käfig. Ich habe meine Orientierung verloren. Mir ist diese Welt zu undeutlich, zu laut, zu Vorhaut. Mir ist diese Welt zu Vorhaut geworden. Ich sage bewusst Vorhaut. Warum? Weil ich es kann. Menschen tun Dinge nicht, weil sie darüber nachdenken, sondern weil sie sie können. Drum wundere ich mich schon gar nicht mehr über ihre Gärten abgestandener und gegorener Handlungen, die nicht nur meinen Geist, sondern auch mein Urteilsvermögen trüben. Mir ist diese Welt zu laut geworden. Ich sitze im Zug, fahre und höre Musik. Doch es ist nicht meine eigene. Ich frage schon gar nicht mehr wegen der Lautstärke. Ich schlag direkt zu. Und zwar so lange, bis der Alte nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. So lange, bis sein Gesicht dermaßen deformiert ist, dass sein Handyform schön zwischen Auge und Jochbein passt. In ihr Kopfhörer sind out, sage ich. In-Face-Handys in. Mir ist diese Welt zu undeutlich geworden. Ein Nebelschleier von Alltagsabgas hängt mir im Gesicht. Mein Gehirn arbeitet wie in Frischhaltefolie eingewickelt. Die Poren meines Körpers krächzt nach Luft, die der Gedanke schmeckt nach Unfall. Und meine Koordinierung ist eine Flasche Jelzin-Wodka. Ich habe meine Orientierung verloren. Die Welt dreht sich und nichts ist so beständig wie Veränderung. Es gibt nach wie vor Piraten, Tyrannen und Sklaven. Nur haben Piraten das Schiff gegen einen Download-Surfer, Tyrannen peitschen gegen Worte und Sklaven den Schiffsmast gegen Leiharbeiterfirmen getauscht. Die eigene Westentasche ist so groß, dass Autos drin parken können. Midlife Crisis ist in und Psychologen sind die Druiden der Neuzeit. Die Orientierung wurde aus ihren Angeln gehoben und für Module und Modebewusstsein zweckentfremdet. Wenn die Augen nur noch den Schein sehen, Ohren nur noch das Gebrüll hören, Nasen nur noch frittiertes Fett riechen, wie soll man sich da orientieren? Der Dorfjunge macht eine Ausbildung und wird dann alt. Der Berliner sieht die Welt, aber findet keinen Halt. Wir sehen den Weg vor lauter Schildern nicht. Der Slammer versteht nur, was man in Bildern spricht. Also, wenn man der Nase nachläuft, gibt es nur zwei Richtungen. Nach vorn und geradeaus. Und genau das werde ich machen, weil ich dafür keine Orientierung brauche. Ja.
Ja, yeah. Vielen Dank. Stefan?
Yes.
Du hast ja jetzt, ich fasse das jetzt mal kurz zusammen, ja? Du hast ja jetzt vom Käfig der Möglichkeiten geredet und dass es so viele Möglichkeiten gibt und es ist schwerfällt, sich zu entscheiden.
Mhm.
Und hast du da jetzt einen Tipp, wie man das schaffen kann, da auszubrechen und irgendwie eine Entscheidung trifft?
Nee, tatsächlich nicht. Nee, doch, eine, so eine Möglichkeit, die keine wirkliche Möglichkeit ist, und zwar einfach Spaß haben. Tatsächlich, das funktioniert sehr gut.
Ja, ne?
Wirklich
aber,
so.
Ja, aber das ist immer so, ja, mach einfach, was dir Spaß macht, und dann denkt man immer so, ja, okay, was macht mir denn Spaß?
Also, ja, nee, ich glaube, es geht
aber
gar nicht.
Aber wer bezahlt mich fürs Doodle-Jump-Spielen?
Genau. Ja. Ja, ich weiß nicht, man muss irgendwie, ich glaube, es gibt immer Dinge, wo es eigentlich viel, viel schlimmer sein könnte, und eigentlich kann man oftmals mit dem sehr, sehr zufrieden sein, mit dem, was man macht. Man sieht das, glaube ich, nur oft nicht so richtig. So.
Ja, das stimmt. Ja, weil dann will man das noch viel coolere machen.
Das noch viel coolere. Und dann will man zu den ganz, ganz coolen, die ganz hinten im Bus sitzen, ja.
Genau.
Habt ihr hinten im Bus gesessen früher eigentlich?
Nee.
Stefan, nee, wir haben überhaupt nicht hinten gesessen.
Hast du hinten im Bus gesessen?
Nee.
Siehst du? Und ich ganz ehrlich, die haben heute nicht die geilen Jobs, die dir ganz, ganz hinten saßen. Das sag ich dir.
Die sitzen heute ganz vorne, ne? Beim Lenkrad.
Ja, vielleicht. Man weiß nicht. Ja.
Ach, Stefan, es war uns eine Freude, dass du angerufen hast und diesen Themenabend so passend eingeleitet hast mit den Worten. Das war sehr, sehr schön. Wir freuen uns, wir haben dich bestimmt irgendwann mal wieder in der Sendung, vielleicht auch hier als Live-Gast, glaube ich, für den Sommer hatten wir das mal angeplant, und wünschen dir einen ganz, ganz schönen Abend in Funky Town Wetzlar. Stefan, mach's gut. Ciao.
Mach's gut, ciao.
Tschüss.
Ciao.
Geiler Typ, der Stefan.
Ja, voll. Stefan kann vier Leuten gleichzeitig auf die Fresse hauen, hat er auch gesagt.
Ja, das stimmt. Stefan kann sehr, sehr gut Kung-Fu. Stefan hat auch tatsächlich, also dieser Text der Orientierung, hat auch ein bisschen Grundzüge in seiner Biografie. Stefan hat viel gewechselt. Erst irgendwie eine Ausbildung gemacht zum Mechatroniker und dann nochmal sein Abitur nachgemacht und macht jetzt viel Slam, veranstaltet. Hat auch kurz überlegt, ob er eine Kung-Fu-Schule übernimmt, aber weiß auch da nicht, manchmal nicht so richtig wohin. Also,
ja, er weiß wirklich, was Arbeitssuche bedeutet, kann man sagen. Ja.
Bist du dir denn sicher, dass du da, wo du bist, dass er da jetzt irgendwie angekommen ist, dass das so toll ist?
Also mein Beruf ist ja jetzt auftreten eigentlich.
Ja, ne? Till, muss man kurz sagen, Till ist Poetry Slammer natürlich auch, aber auch ganz, ganz viel auf Kabarettbühnen unterwegs und sehr erfolgreich, gewinnt da immer Preise mit absurden Namen. Sankt genau. Ingenberter Pfanne, das Helmstedtler Kornmüsli und die Gerolsteiner Granatapfel. Genau. Alles gewonnen.
Genau, die Preise an sich müssen eben auch schon witzig sein, weil man das den Preisträgern oftmals nicht so sehr zutraut. Und genau, das mache ich jetzt, also ich tue damit rum, und ich das glaube ich schon, dass ich das so gefunden habe für mich, dass ich das machen möchte. Ich weiß nicht, ob ich noch in 18 Jahren in Pusemuckel XY, Pusemuckel Nord auftreten möchte. Mhm. So, das ist, glaube ich, so das Ding. Aber dass man, also ich glaube, das habe ich schon für mich gefunden. So, ist das bei dir auch so?
Ich erzähle das gleich nachher nochmal ein bisschen, aber ich bin mir noch ziemlich unsicher gerade, was genau daraus werden soll. Ich bin mit allem sehr, sehr zufrieden eigentlich. Ja. Ich habe das total gerne, aber ich weiß, wie sich das die letzten Jahre verändert hat und vor allem auch, wie sich das verändert hat, was man gut fand. Mhm. Und dass das, was ich vielleicht mit 17, 16 mir so in den Kopf gesetzt hatte, was vielleicht mein Traumberuf sein könnte, dass das sich in der Realität vielleicht gar nicht so toll anfühlt. Und das,
was wäre das zum Beispiel gewesen?
Ich wollte immer gerne Romane schreiben. Mhm. Dann habe ich den ersten Roman geschrieben und auch veröffentlicht, und das war total aufregend und sehr, sehr schön. Mhm. Strawberry Fields Berlin heißt der, war auch beim schönen Verlag Rowohlt Berlin rausgekommen. Sehr, sehr, sehr viel, also eine Riesenfreude.
Um das auch nochmal loszuwerden, Freunde, ja? Kauft den Scheiß.
Ja, kauft den Scheiß, Freunde. Es ist noch nicht genug weg, und ihr könnt jetzt halt bitte ein paar von noch kaufen. Und das war super aufregend, ja. Aber ich habe gemerkt, diese Arbeitspraxis, zu Hause sitzen, sich völlig isolieren und nur in dieser Gedankenwelt leben, das ist eine tolle Erfahrung, aber das ist nichts für meinen Alltag.
Ja.
So, das ist nichts, worin ich mich richtig wohlfühle. Ja. Und ich möchte auf jeden Fall nochmal einen Roman schreiben und habe auch schon ein paar Ideen, aber habe das erstmal nach ganz hinten verschoben, vor allem, weil ich auch noch vorher sehr viel dazulernen möchte in der Sparte, weil das auch wirklich überhaupt nicht so einfach ist, eine gute Geschichte aufzubauen, die lange funktioniert, und Figuren, die sich wirklich über längere Zeit halten, die auch ein bisschen spannend sind und vielschichtig.
Ja, das ist ja oft so, dass man was Schönes macht als Job und dann sich aber denkt, naja, aber wie sieht denn da eigentlich dann mein Alltag aus? Und dann fehlt so ein bisschen eine Struktur. Aber ich würde mir auch wünschen, dass hier mal jemand anruft, eine Krankenschwester, die die ganze Zeit Nachtschicht macht und uns die Ohren lang zieht und sagt, ja, okay, aber Leute, ich muss halt immer Nachtschicht machen, ist halt furchtbar, der Job. und super anstrengend. Ihr könnt froh sein, dass ihr das habt, was ihr macht.
Wir haben auf jeden Fall schon Anrufer. Datil, so ist nicht, ne?
Ach nein.
Und den nehmen wir direkt rein. Hallo, Georg.
Hallo.
Na, Georg, was arbeitest du?
Ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger.
Ja. Entschuldige, dass wir lachen. Super Job, aber nur weil Till das gerade erwähnt hat, dass er sich wünscht, dass man eine Krankenschwester anruft.
Das wusste ich nicht.
Und jetzt rufst du an. Wie gut passt denn das?
Na, keine Ahnung. Schicksal, würde ich mal sagen.
Gesundheits- und Krankenpfleger in Eisenhüttenstadt.
Ja.
Ja.
Ist das ein harter Job? Ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich hart ist, oder?
Das ist an manchen Stellen sehr anstrengend, aber es ist eigentlich ein sehr schöner Beruf.
Ist das zeitlich anstrengend, dass es anstrengende Schichten sind oder körperlich anstrengend oder musst du viel aushalten?
Man muss manchmal sehr viele Schichten gehen, man muss manchmal 12 Tage durchgehen, aber man hat schon einen gewissen Ausgleich, ich sage mal so, es geht. Aber es ist wirklich ein Beruf, den ich jedem Jugendlichen empfehlen würde, wenn man unausgeglichen ist und sich, sag ich mal so, austoben muss. Ich würde wirklich sagen, dass...
Austoben? Du meinst jetzt körperlich austoben oder dass man mal richtig zu tun hat?
Was ist denn das, was Spaß macht an dem Job? Was würdest du sagen?
Das Arbeiten mit den Menschen. Mhm. Also es macht wirklich Spaß. Die Menschen geben einem sehr viel zurück. Man ist, sag ich mal, auch ein bisschen darauf angewiesen, was die Menschen einem zurückgeben. Weil es ist wirklich an manchen Stellen sehr hart, weil manche Menschen wirklich auch kognitiv dann an manchen Stellen sehr eingeschränkt sind und nicht mehr wirklich kommunizieren können.
Ja.
Und man aber trotzdem diese Menschen handeln muss. Und man braucht manchmal schon ein gewisses Feedback, um sich bestätigt zu fühlen einfach. Aber es ist trotzdem ein schöner Beruf, weil man einfach weiß, dass man den Menschen hilft.
Ja, das ist toll, vor allem ich bin sehr neidisch auf das Gefühl, etwas wirklich Sinnvolles zu machen, wo du einfach weißt, das ist gut für Menschen, es ist gut, dass das jemand tut und ich helf der Gesellschaft. So, da gibt's ja nicht so viele von und gibt's einige, die sind egal und auch einige, die sind schädlich, ne, für die Gesellschaft. Georg, wir sind super gespannt auf deinen Text, aber wir müssen dich nochmal kurz wieder zurückschicken. Bleib bitte dran und nach den Nachrichten quatschen wir weiter, ja?
Alles klar.
Alles klar,
bis gleich.
Fritz. Blue Moon.
Herzlich willkommen zurück zum Poetry Blue Moon, der heute stattfindet. Mein Name ist Julian Heun und neben mir sitzt Mr. Till Reiners.
Das bin ich.
Hi.
Hallo. Ja, wir hatten gerade schon Georg in der Leitung. Er hat alles richtig gemacht und es dann doch nicht ganz richtig gemacht, denn jetzt ist er leider wieder weg. Aber er hat zuerst mal richtig gemacht, uns anzurufen, weil er einen Text vortragen wollte. Und Julian, spiel doch nochmal ab, welche Nummer er gewählt hat.
Eure Meinung jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Georg, wenn du das hörst, ruf wieder an, wir wollen auch noch weiterreden.
Ja, genau.
Du bist der Einzige hier in unserer Gesprächsrunde, der einen vernünftigen Beruf hat, der auch was wert ist für die Gesellschaft.
Ja.
Ernsthaft, niemand braucht Kabarettisten und Poetry Slammer und Autoren, also schon ein bisschen, aber wenn jetzt Krieg ist oder so, ja, oder wenn irgendwas passiert, so, glaubst du, dann sagen die Leute, nee, der Till, der muss nicht an die Front, wir brauchen ja Kabarett, nee, so, oder wenn man ganz wenig hat, ja, wenn es hart auf hart kommt, dann können die Leute ohne Kabarett immer super durch und ohne Romane kommt man auch, also ne, schwer, aber geht so, es gibt ja genug Romane, warum muss noch jemand noch mehr schreiben, man kann ja erstmal die alten, wer alle durchgelesen hat, da sage ich, okay, der kriegt dann noch einen neuen Autor,
ja,
aber...
Ja, meine Hoffnung ist ja trotzdem, dass es irgendwie so auch im Krieg so ist, dass es dann irgendwie so jemand auf den Schuttberg steigt und dann sagt, alle mal herhören, ich habe einen Witz. Und dann denken sich Leute, ja, okay, komm, dann lass ihn halt diesen Witz erzählen, das ist gerade nicht schön.
So wird das sein. Ach, es gibt ja auch zu Kriegszeiten, da gab es immer auch viel Spaß nebenbei.
Genau.
Die Leute sind dann auch nicht den ganzen Tag ernst, das hält ja keiner aus.
Nein, man lebt nicht nur vom Brot allein.
Nee. Aber ja. Till, vom Brot und vom Applaus und von dem wahnsinnig vielen Geld, was er von den scheußlichen Kabarettschuppen. Nein, du trittst auch in schönen Orten auf.
Ja, manchmal.
Ich läste immer darüber.
Ja, es ist okay. Es ist auch oft angebracht. Ich bin die Hälfte der Zeit in Orten unterwegs, die ich nicht kenne.
Ja.
Und wo ich mir danach auch denke, okay, das hätte so bleiben können.
Und du trittst vor Leuten auf, die du vielleicht auch manchmal, vor denen du manchmal nicht unbedingt auftreten willst, oder?
Manchmal
ist
schon.
Publikum hart.
Manchmal
aber ist beim Slam manchmal auch so.
Ja, aber es gibt immer Überraschungen. Ich will nicht grundsätzlich über Dörfer lästern und nicht grundsätzlich die Stadt hochjazzen. Manchmal ist auch Stadtpublikum borniert und blöd.
Till, du hast so ein vielschichtiges Weltbild. Das ist toll.
Danke. Das sollte rüberkommen. Vor allem aber möchte ich hier nochmal, wenn jetzt Georg nochmal die Nummer rauskramt, möchte ich nochmal klar machen, worum es beim Thema Arbeit geht.
Ja.
Ja, nämlich um unser Bruttosozialprodukt, Freunde. Wir müssen mehr Produkte erschaffen, grundsätzlich. Ja, wir brauchen Wachstum. So. Wachstum ist außerdem wichtig, weil wir ja kaum Auswahl haben. Habe ich neulich erst wieder gemerkt, als ich Klopapier kaufen wollte. Es gibt zweilagiges Klopapier für Sparsame oder Risikofreudige. Es gibt dreilagiges für den Verbrauchertyp Casual. Es gibt vierlagiges Klopapier für den anspruchsvollen Golden Ager. Es gibt fünflagiges für Paranoide. All diese Produkte auch aus Ökopapier und ohne Chlor für Umweltbewusste. Mit Chlor für den Umweltunbewussten. Feuchtes Toilettenpapier für Singles mit Niveau. Oder aromatisiertes in den Richtung Ocean für Freelancer. Citrus für Motivationstrainer. Warum ausgerechnet Citrus für Motivationstrainer, sollte eigentlich klar sein. Deren Motto ist ja, wenn ihr das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus. Oder macht Zitrus-Klopapier draus, dann hat der Spruch auch seine endgültige Bestimmung gefunden. Er ist für den Arsch. Nadelwald für Laid-Back-Typen, Laubwald für Sit-Down-Frauen, Mischwald für Unentschlossene, Indian Summer für die Reise zu sich selbst oder Exotic Fresh für den unangepassten Middle-Ager. Und dann habe ich festgestellt, mein Klopapier ist gar nicht dabei. Ich wollte dreilagiges Öko-Klopapier mit Bärchenmotiv, Geschmacksrichtung Traube-Nuss. Gab's nicht. Ja, armes Deutschland. Und deswegen brauchen wir Wachstum. Ich will ein Klopapier, das zu mir passt. Ich will ein Klopapier mit Personality. Die Toilette darf in meinen Augen kein Raum für Selbstzweifel sein. Wachstum brauchen wir aber auch, weil es Arbeitsplätze schafft. Ich hoffe, das hat sich mittlerweile rumgesprochen. Wachstum schafft Arbeitsplätze. Und zumindest da wird mir niemand widersprechen. Arbeitsplätze schaffen Wachstum. Also schaffen Arbeitsplätze Arbeitsplätze. Deswegen sind auch die Arbeitslosen das Problem. Die zerstören Arbeitsplätze. Das ist der Skandal. Abgesehen von diesen paar Unwilligen haben wir Vollbeschäftigung. Also, wir sind so kurz davor. Seit 40 Jahren. 1974 gab es das letzte Mal Vollbeschäftigung. Das ist über 40 Jahre her. Aber wir haben seit 60 Jahren fast ununterbrochen Wachstum. Wachstum schafft also offenbar keine Arbeitsplätze mehr. Und wenn man das sagt, kriegt man oft zur Antwort, ja, weil es nicht genug Wachstum gibt. Pfiffig. Das ist so wissenschaftlich wie Aderlass. Du bist krank? Wir sollten dir Blut abnehmen. Oh, du bist immer noch krank? Wir sollten dir mehr Blut abnehmen. Du bist immer tot. Oh. Ja, das zeigt nur, dass da wirklich von Anfang an jemand todkrank war. Wenn nicht mal Aderlass etwas hilft. Wachstum sorgt nicht für Arbeitsplätze, aber dafür, dass Leute sich erstmal zufrieden geben. Das Prinzip ist auch mittelalterlich. Im Mittelalter haben die Armen gesagt, wir haben kaum etwas zu essen und der König wohnt in einem Palast, das ist doch nicht fair. Und dann antwortete die Kirche, so viel Gejammer hört der liebe Gott gar nicht gerne. Ihr müsst das als Prüfung sehen. Wenn ihr euer Leben lang die Fresse haltet, dann kommt ihr in den Himmel und dann gibt's für jeden Palast, versprochen. Wirklich? Aber woher wollt ihr wissen, dass es so ist? Das steht alles in diesem Zauberbuch, das ihr nicht lesen könnt. Aber das ist doch einfach nur eine Behauptung. Ja? Also wir sind ja jetzt hier in der Monarchie und weißt du, was das Gegenteil von einer Behauptung ist? Enthauptung. Weil heute sehr viele lesen können, müssen Leute an anderen Unsinn glauben. Aber es geht. Wenn da ein Arbeiter ankommt und den Staat fragt, du, ich find's merkwürdig, dass dieser Mensch da das 5000-fache meines Vermögens hat, das hat doch nichts mit Gerechtigkeit zu tun, dann sagt der Staat, ja, darüber wird zu reden sein. Wir machen dir einen Vorschlag. Du arbeitest einfach noch etwas mehr und sorgst für noch mehr Wachstum. Und wenn wir dann erstmal mehr haben, bekommst du auch mehr von dem Neuen, was da ist. Wir hätten da zum Beispiel jetzt ein neues sechslagiges Klopapier. Da dürftest du bestimmt zwei Rollen extra dazu bekommen. Ja. Wer sagt, dass es so ist? Ja, das steht ja alles in unserem Wahlprogramm, das du nicht lesen willst. Aber das ist doch nur eine Behauptung, dass Wachstum allen zugute kommt. Ja, aber alle sagen das. Wir sind in der Demokratie. Behauptungen haben sich behauptet, wenn die Mehrheit sie teilt. Und dann sagen die meisten Leute schon, ah ja, okay, das stimmt. Ja, wenn alle das sagen, ich meine, wäre verrückt, wenn alle das Falsche sagen. Ein Verrückter ist laut Einstein jemand, der immer das Gleiche tut und immer ein anderes Ergebnis erwartet.
Cheer.
Dankeschön.
Schön, Till.
Danke, Julian. Ja, komm, darf ich Werbung machen?
Ja,
komm, bitte, lass mich Werbung machen.
Für?
Ja, mehr
dein,
darf.
Dein
ja,
Programm,
ja,
ne?
Ja, es ist
das,
doch jetzt
das find
Premiere.
Ich, das ist legitim.
Ist doch jetzt Premiere. Das war nämlich ein Beitrag aus meinem Programm, das vom 22. bis 25.04. läuft im Mehringhof-Theater. Da spiele ich die Auktion Mensch.
Ja, ich hab das Programm schon gesehen in der Vorpremiere. Es ist sehr gut und da gibt es ganz viel von Till und seinen Texten und unter anderem auch diesen Text.
Genau.
Ein
ja.
Traum.
Ja.
Super sexy.
Ja, Julian, Dankeschön. Aber wie machen wir denn jetzt weiter?
Vielleicht sollten wir mal was Neues ausprobieren.
Ja, lass uns was Neues ausprobieren. Ja, das war die Kategorie. Ich habe das ja schon quasi angeteased. Oh ja, lass uns die Kategorie machen. Okay.
Okay. Geil, geil, geil.
Und los geht's.
Herzlich willkommen beim Poetry Blue Moon. Und nun für Sie eine neue Rubrik, die Poetry Blue Moon News. Ab dafür!
Herzlich willkommen zu den Poetry Blue Moon News. Julian, was gibt's Neues?
Hi Till. Oh, es gibt eine ganze Menge Neues bei uns. Als erstes gehen wir zu unserer Super-Adelsholen-Innen Online-Rubrik. Und zwar online. Eine Studie hat herausgefunden, dass die Menschen in Deutschland in sozialen Netzwerken dumm sind. Wir sagen, das stimmt nicht, liebe Internet-User. Ihr seid nicht dumm. Macht mit und postet aus Protest eure Passwörter unter dem Hashtag StrobiDumm.
Nächstes Musik.
In Berlin wurden die Echos verliehen. Die wichtigste Auszeichnung nach der Goldenen Himbeere und der Bewährungsstrafe. Der Darwin Award nach der Musikszene. Der Echo in der Kategorie Gruppe National ging an Pegida. Der Echo in der Kategorie Single des Jahres ging an Cora Schumacher.
Jubiläum.
Letzte Woche hatte Viagra Geburtstag. 17 Jahre Dauererektion wurden gefeiert. Viagra feierte einen ausgedehnten Stehempfang mit den besten Freunden. Rolf Eden sprang aus einer Sahnetorte. Hugh Hefner und Ron Jeremy servierten Bockwürste. Sogar Papst Silvio Berlusconi war da und brachte Schnittchen mit. Microsoft wird 40. Bill Gates bekam von allen Mitarbeitern einen riesengroßen Gutschein für iTunes.
Ostern.
Letzte Woche war Ostern, Leute. Geil, bei den Edatis wurden Festplatten versteckt.
Weihnachten.
Ist auch bald wieder. Geil.
Bundeswehr.
Das Bundeswehr-Sturmgewehr trifft nicht richtig. Endlich kann Deutschland es guten Gewissens nach Saudi-Arabien exportieren. Aber das ist kein Problem. Von der Leyen 37 Kinder haben noch genug Super-Soccer zu Hause, um die halbe Bundeswehr auszurüsten. Und wenn das nicht hilft, dann übernimmt Tim Wiese alle Auslandseinsätze.
Griechenland.
Griechenland will 300 Milliarden Euro von Deutschland. Varoufakis kalkuliert 3 Motorräder und 7 Lederjacken für jeden Griechen. 3 Motorräder findet Wolfgang Schäuble dann doch etwas übertrieben. Das waren die Poetry Blue Moon News.
Wow. Ich habe das Gefühl, wir sind voll informiert, Julia. Für den ersten Versuch hat es ganz gut geklappt. Wir haben den sogenannten Stinger, also diesen Button, der immer sagt, wow, das war ein Witz, einfach immer angehabt. Aber es waren ja auch Gags am Fließband.
Es waren Gags am Fließband. Es war ein Traumtill. Ja, ihr hört den Poetry Blue Moon, der Ort, wo manchmal auch Dinge ausprobiert werden. Hier sind 2 Poetry Slammer in dem Radio Fritz Raumschiff und versuchen es zu steuern mitsamt ihrer ja etwas unbehenden Finger. Aber bis jetzt ist die Maschine nicht abgestürzt und es ist schön, immer noch hier zu sein. Und ihr könnt auch hier sein, und zwar in der Leitung. Ruft doch einfach an unter 0331 70 97 110 und lest eure Texte vor. Und da ist völlig egal, was das für Texte sind.
Genau.
Es können Gedichte sein, Geschichten sein. Ruft an, worauf ihr Bock habt. Lest vor, worauf ihr Bock habt. Ruft an, wenn ihr Bock habt. Ihr könnt aber auch einfach nur mit uns quatschen über unser Thema.
Ja, unser Thema ist Arbeit. Ja, also wer immer was dazu zu beizutragen hat oder sagt, Arbeit mache ich gar nicht eigentlich, ruft an. Ja, und wenn es nur die Hausarbeit ist, wir wollen alles über das Thema hören und mit euch ein bisschen uns unterhalten. Wir hatten gerade schon das Thema Varoufakis.
Ja.
Ja, Griechenland möchte 300 Milliarden von Deutschland haben und ich glaube, es klappt. Und ich glaube, Deutschland zahlt. Also das ist, ich glaube, das ist safe. Und ich sehe schon Varoufakis sein Moped danken mit Geld.
Ja, ich habe das beruht ja auf Tatsachen. Ich habe das tatsächlich ausgerechnet. Es sind 3 Motorräder und 7 Lederjacken für jeden Griechen. Also wenn du Varoufakis Motorrad nimmst, das kostet auch nicht so. Ist nicht so teuer, aber es ist ein schönes Motorrad.
So, und ich denke, er hört gerade zu, weil er immer top informiert sein will, was bei deutschen Medien gerade los abgeht.
Mhm.
Und ich fände es schön, wenn wir einen Song für ihn spielen. Wahrscheinlich fährt er gerade irgendwo mit dem Motorrad in den Sonnenuntergang, in den griechischen.
Ich glaube auch.
Und wir haben dann ein richtig schönes Lied zusammen.
Also ein Lied fürs Motorrad, ne?
Ja, ein Lied fürs Motorrad und aber auch für den europäischen Zusammenhalt.
Von der eigentlich sehr geulen Band Canned Heat.
Let's
schon ein bisschen
work
älter,
together.
Let's Work Together. Und damit reiten wir jetzt in den Mond, in den Poetry, in den blauen Poetry-Mond, Till.
Ja.
Steigst du hinten auf?
Oh ja.
Let's Work Together von Canned Heat war das.
Oh yeah.
Oh, oh. Kannst du das nochmal machen, Till?
Oh yeah.
Mm. Ihr hört den Poetry Blue Moon auf Radio Fritz und das ist die Sendung, wo ihr anrufen könnt und eure eigenen Texte vortragen könnt. Dabei ist völlig egal, was das für Texte sind. Einfach rausholen, das Blatt, wenn ihr es auswendig könnt, den Text in eurem Kopfordner auspacken und anrufen 0331 70 97 110 und mit uns quatschen und das vorlesen. Wenn ihr aber keine Texte schreibt, dann dürft ihr, das ist auch gestattet, einfach anrufen. Unser Thema ist heute Arbeit. Welcher Job passt zu mir?
Ja, Till, genau.
Welcher Job würdest du sagen, was passt zu mir, wenn ich nicht das machen würde, was ich machen würde?
Bademeister.
Bademeister ist cool. Du bist immer an der frischen Luft.
Ja, du hast da total Bock drauf. Du magst schwimmen, das weiß ich.
Und du
magst
kannst Kinder retten. Und
genau,
dann bist du halt echter Held.
Und du hast eine laute Stimme.
Ja.
Du kannst auch mal sagen, nicht da, du hast einen breiten Berliner Dialekt, wenn du Bock drauf hast. Das heißt, du kommst auch mit allen gut klar.
Ja, danke, Till, ist ein guter Tipp, wenn das mal nicht so gut läuft.
Ja, und Rettungsschwimmen, Mund-zu-Mund-Beatmung ist auch kein Thema für dich. Wenn ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf. Ja.
Bei dir denke ich an vielleicht ein Zumba-Lehrer.
Was ist das?
Zumba? Zumba ist ich sag's jetzt vielleicht falsch, es ist eine Art Aerobic, ein Tanzworkout basierend auf lateinamerikanischen Rhythmen.
Ja.
Ich bin ja ein großer Freund des Ausprobierens und ich probiere alles aus. Bei mir im Fitnessstudio, ich mache alles mal. Mhm. Und neulich war kein Kurs und ich wollte irgendwas Lustiges ausprobieren. Dachte ich, dann machst du mal Zumba. Mhm. Habe ich gemacht, war nicht so erfolgreich. War wirklich nicht schön.
Muss also man da gelenkig sein oder konditionsstark?
Ja, du musst halt ein bisschen Taktgefühl und halt auch ein bisschen tanzen können zum Takt. Und vor allem, man muss viel shaken. Und da waren halt nur Frauen so um die 40 rum da, die echt nicht sportlich aussahen, die mich aber ganz schön an die Wand geshaked haben.
Ja.
Ich war in der letzten Reihe, damit mich keiner sieht. Nur die Choreografin vorne hat mich angelächelt, aber ich glaube nicht, weil sie mich anflirten wollte, sondern mehr, weil sie sehr gelacht hat. Und dann sammelte sich eine Gruppe älterer Männer. Und ich dachte, die wollen sich vielleicht auch nur die älteren Damen anschauen.
Ja.
Nee, die waren aber nur da für den nächsten Kurs und wollten mich schon mal auslachen, haben mich gnadenlos ausgelacht.
Wow. Und was war das für ein Kurs?
Das war Zumba.
Ja.
Das war Zumba.
Ach, die für den nächsten Zumba-Kurs.
Nee, ach so, die weiß nicht, was danach war, aber zumindest sind die dann danach rein.
Okay.
Ich musste danach, um meine fiktive Männlichkeit wiederherzustellen, erstmal direkt den Boxkurs besuchen.
Ja. Sehr gut.
Da kam Micha. Micha hat so einen Händedruck zum Händebrechen mir sofort gegeben. Hi, ich bin Micha. Und ich hatte sofort Schmerzen und dachte so, das ist es, was ich jetzt brauche.
Kenn ich von unserem Klempner.
Endlich bin ich wieder da.
Mhm. Verdammt. Ja, das ist, aber das ist Zumba-Lehrer also. Ja, okay. Ja, mit Sport hatte ich bisher nicht so viel zu tun, aber kann ja noch werden.
Ja, oder vielleicht, Zumba-Lehrer doch.
Okay, also du meinst, so shaken ist mein Ding.
Shaken ist dein Ding. Ja, vielleicht, Till, ist es mehr so ein Perspektivberuf, weil ich sehe, was du alles kannst, ich sehe, was du alles hast, worin du fantastisch bist. Ich bewundere dich, aber es gibt immer noch Ecken, die man noch nicht so kann und wo man denkt, du, das wird dir mal gut tun.
Ja.
Das wäre eine neue Rolle, die ihn vielleicht erweitern würde, Till.
Verstehe. Also
halt mal neue Pfade gehen.
Mhm.
Weißt du, so
die Palette erweitern quasi.
Ja, man bewegt sich immer nur mit den Leuten, die man interessant findet, die man mag.
Mhm.
Man macht immer nur die Dinge, die man kann. Und du, aber vielleicht einfach mal was ganz anderes machen.
Ja, das ist das Facebook-Phänomen. Da wird ja in diesem Algorithmus und werden einmal nur noch Leute angezeigt, die sowieso die gleiche Meinung haben wie man selbst. Auch mal über den Tellerrand hinausgucken.
Ja.
Auch mal Zumba machen.
Auch einfach mal Zumba machen.
Ja.
Mal einen Backshaken.
So, jetzt kommen wir zu Zumba für die Ohren. Hoffentlich. Denn wir haben jemand in der Leitung, oder Julian?
Ja, die sind noch nicht ganz ready. Die sind gleich ready.
Ah, okay.
Oder obwohl hier ist CJ. Ich glaube,
ja, eben,
den
doch,
mal rein.
Oder? Ja.
Hallo. Sekunde.
Ja, na?
Nee,
wir haben hier so einen Touchscreen,
nicht.
Der ist...
das ist noch nicht, Till.
Der ist noch aus der Zeit.
So, jetzt hier. Und zwar Clara.
Ja.
Hallo, Clara.
Hallo.
Du kommst aus Charlottenburg?
Ja, CHB, genau.
CHB. Ah, du hast neulich schon mal angerufen, ne?
Richtig.
Ja.
Yeah.
Da habe ich Clara beigebracht, dass CHB heißt und sie wusste das nicht. Das ist total wichtig. Und
ich
jetzt
wusste
weiß
auch nicht, dass hier gesprüht wird.
Das,
du sagst das völlig schockiert.
Du hängst zu wenig am S-Bahnhof ab und verkaufst Drogen, Clara.
Ja, das kann ich doch ganz...
Palette erweitern. Stichwort Palette erweitern.
Till, du weißt es ja nicht. Till war letztes Mal nicht da. Letztes Mal war Michelle Abdullahi als Vertretung da. Und Clara hatte ein ganz fantastisches Alliterationsgedicht.
Wow, geil. Da, so stehe ich.
Hast du wieder eins?
Ja.
Aber erstmal dürfen wir dich fragen, was machst du denn beruflich noch für unsere Berufssendung?
Ich muss erst mal kurz fragen, dieser Livestream übers Internet ist das gleiche, was ich jetzt übers Radio gehört habe, übers Telefon?
Ja,
glaub schon. Hey,
okay,
ja.
Ne, dann müsst ihr ja eigentlich meinen Beruf erraten.
Nee, erst wenn wir das Gedicht gehört haben, richtig, beziehungsweise den Text. Dann ich gebe mir Mühe, okay?
Ja?
Ja, okay.
Machen wir das so rum?
Ja, machen wir es so rum.
Nicht Beruf erraten und nicht Berufstipp geben?
Ich rate den Beruf und empfehle dann auch direkt die passende Umschulung.
Okay, nee, du machst den Beruf und ich mach die Umschulung.
Okay.
Okay. Alles klar. Dann Bühne frei für Clara.
Gunnars G. Dickicht. Gunnars größtes Geschenk. Gunnar Gera gebürtig, großgewachsen, gönnerhaft, gutmütig, genügsam, galant, generös, Gabelstaplerfahrer, gebietet Gefühlen generell gerne gemäßigte Gemächlichkeit. Gegenteil, Greta. Großherzogliche Gießnerin, geheimnisvoll, graziengleich, grandios geigend, glanzvoll gitarrend, großherzig, Gesangsstudentin. Gefühlsmäßig gar geringgeizend. Gegebenheit, Großstadtgetümmel. Gunnar, gewöhnlich Getränke haltend, Gin, Gurke, geschüttelt, gar gerührt, gebürstet, gegelt, geheim genuschelt, gelinde gesagt, gierig geil, gab Geschehnissen Gelegenheit. Glücklich geschlendert, gespiegelt, geguckt, geflasht, grollendes, grummelndes Gewitter, Geblitze, Gedonner. Gegenüber gebiert großflächig gedachtes Geschütztheit. Geschnaubt, gehechelt, gepustet, getobt, gehetzt, geeilt, geheilt, Greta gesehen. Gedacht, Greta, goldene, gebenedeite Göttin, geprägte, glasklare Gesichtszüge, geschmückte, girlandengarnierte Gestalt, großmütiges Gehabe, gewünschter, gesehnter, gelüsteter, geruchsbetörender Glyziniengarten, gestirnte Gazelle, ganz großes Kino. Geschehen, Gunnars Gebet. Großer, geheiligter Gott, gib gewollte Granate, geliebte Greta, gutem Gunnar. Gesagt, getan. Gunnar ging gen Greta. Gedankenvoll, gestrauchelt, gespannt, gedeckelt, gehemmt, gehadert, gebeutelt, gewürgt, gerötet, gestottert, genervt, gepusht, gewagt. Geistesgegenwärtig, Gunnar gab Gas, gladiatorengleich. Gestikulierte genial, gebar gelenkig Gereimtheiten, guttuendes Getön, gestand Gefühlswallungen. Geschafft, geangelt. Gunnar gewann Gretas Gunst, gefiel. Gerührt, guttural glucksend, gab Greta Gunnars gigantischen Gefühlen Geborgenheit. Geeint, geliebt, gesegnet, geruhsam gebettet, glückselig. Geburtstag, ganztägig, ganzjährig, garantiert Gunnars größtes Geschenk.
Yeah. Danke, Clara. Ja, das macht's mir natürlich schwierig. Aber ich finde es sowieso, also erstmal großes Lob. Ich mag ja immer abgefahrene Gedichtformen. Das gefällt mir sehr. Jetzt muss ich raten, was dein Beruf ist. Es kam ein Gabelstaplerfahrer vor in deinem Gedicht. Mhm. Ich glaube, du bist Filialleiterin eines Getränkemarktes.
Ja, ich kauf bei Lehmann. Nee, leider nicht.
Noch ein Tipp, Till.
Da kam noch eine weitere Berufsgattung vorher.
Ja.
Nee. Nicht so was Naheliegendes. Warte mal.
Ich habe noch eins. Es kam die Gesangsstudentin vor. Vielleicht bist du Dirigentin, Clara.
Nee, bin ich nicht. Aber die Richtung ist schon relativ heiß.
Musiklehrerin.
Ja, unter anderem.
Aber du bist Lehrerin.
Ich bin Pianistin und Klavierlehrerin, ja.
Ah. Aha. Ja. Gut, nach 3-4 Mal, da werden
wir. Nicht schlecht.
Ja, aber Clara hat uns ja auch geholfen. Dann, Clara, falls du als Klavierlehrerin nicht mehr glücklich bist, haben wir natürlich auch für dich Umschulungsentwürfe. Und zwar, jetzt haben wir natürlich einige schon weggenommen. Wie wäre es denn mit dem Beruf der Geflügelgeschlechtsbestimmerin, das gibt es tatsächlich. Wenn Küken gelegt werden, dann müssen bei denen die Geschlechter bestimmt werden. Das macht jemand per Hand und das ist ein Ausbildungsberuf, den muss man erlernen. Und
wie lange muss man das erlernen?
Das weiß ich nicht, aber ich schätze, okay. Also du musst halt erkennen können, ob es weiblich oder männlich ist.
Ja, ja, ich glaube, da bin ich zu grobmotorisch.
Bist du zu grobmotorisch, zu so einem Küken?
Ich dachte,
man dürfte dir, du kannst Klavier spielen, aber man dürfte dir keine Küken in die Hand geben?
Oh nee, ich glaube nicht.
Das ist, das ist auch offenbar ein Gerücht, dass Klavierhände dann so ganz feine Hände sind, ne? Das ist oft gar nicht so.
Aber muskulös.
Ja, muskulös sind die.
Doch schon.
Clara spielt die ganze Zeit nur fort, das wird nur richtig hier drauf geballert. Die leisen Töne laufen nicht.
Clara, wie ist das denn? Was macht dir Spaß an deinem Beruf?
Ich mache das, was ich darf das für Geld machen, was ich gerne mache. Also ich unterrichte auch gerne, aber ich gebe auch sehr gerne Konzerte und das ist einfach, und dafür kriege ich Geld.
Ja.
Das ist fantastisch.
Ja, das ist echt ziemlich gut. Was machst du denn lieber, Konzerte spielen oder Unterricht geben?
Beides ergänzt sich gut.
Okay. Ja,
top. Also es ist eine gute Mischung.
Und eine Frage würde ich gerne noch stellen. Was wolltest du früher werden? Wolltest du schon immer Pianistin werden?
Ich wollte eigentlich irgendwas mit Theater machen.
Irgendwas mit Theater. Und dann hast du es nicht gemacht, weil?
Weil ich dann irgendwie die Aufnahmeprüfung bestanden habe.
Ah, und dann haben sich deine neuen Möglichkeiten, die du hattest, dahin gezogen. Und du hast gar nicht mehr über das Theater nachgedacht.
Relativ früh abgezeichnet und das war jetzt auch nicht irgendwie die zweite Wahl. Mhm. Aber es, ja, doch, das, ich bin jetzt sehr glücklich, dass es so gelaufen ist.
Schön. Und denkst nicht manchmal zurück, vielleicht doch Theater?
Nee, ich gehe einfach sehr oft ins Theater und insofern...
Das ist vielleicht, also für manche auf jeden Fall die schönere Art. Ich gehe, glaube ich, auch lieber ins Theater, als im Theater zu arbeiten. Das ist, glaube ich, ganz schön hart.
Ja.
Wenig Geld, viel Konkurrenzkampf und eine unerträgliche Presse.
Im Gegensatz zu unseren Berufen.
Ja, also das ist ein bisschen netter, oder nicht? Ein bisschen netter ist es da schon.
Poetry Slam wird ja von der Presse einfach ignoriert, bis auf einen Artikel, der alle zwei Jahre irgendwie mal erscheint.
Ja.
Und deswegen ist das ganz bequem. Sehr viel mehr Geld als im Theater gibt es da aber leider nicht.
Nee, eben.
Ja. Achso, war ironisch.
Ja. So, Clara, aber vielen Dank. Das war doch schön. Schöner Text, schöne Arbeit und du bist ein glücklicher Mensch.
Ja.
Dann mach weiter damit, mit allem. Schön weiter Texte schreiben. Bitte auch wieder anrufen mal. Wir haben uns sehr gefreut. Vor allem, weil ich genau wie Till ein großer Alliterationsgedichtfreund bin.
Ja, nächsten Monat dann wieder.
Ja, geil. Monat.
Clara, mach's gut. Bis dann. Ciao.
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 Ja, es gibt glückliche Menschen und es gibt Leute, die würden es gerne sein und es gibt Leute, die sind eigentlich sehr zufrieden, wenn sie unglücklich sind. Wir kommen jetzt zu unserem Gast im Studio und er ist seines Zeichens Demotivationstrainer und will nach eigener Aussage die Zahl der Depressiven in Europa verdoppeln. Da hat er viel Arbeit und deswegen tritt er überall auf, wo man ihn lässt, im ganzen deutschsprachigen Raum. Leute, die ihn gesehen haben, wissen nicht, ist es Kabarett oder das Deprimierendste, was wir jemals erlebt haben. aber er wird dafür ausgezeichnet, zum Beispiel mit dem Bayerischen Kabarettpreis, was ein Witz an sich ist, denn er kommt aus Hamburg. Mehr Hamburger als er kann man eigentlich nicht sein. Jetzt ist er endlich in Berlin. Hi Nico Semsrott.
Hallo Till.
Hi Nico. Oh,
hallo Julian.
Da kommt schon wieder die Motivation durch die Stimme reingeschwappt, ne?
Ja. Ich habe mich heute auch schon verausgabt. Ich war schon bei einem anderen Interview. Ich habe eigentlich gar keine Energie mehr.
Wo warst du denn?
Ich war noch bei Joyce.
Oh, bei den Freunden von der Hochkultur.
Genau.
Das ist natürlich toll. War's nett bei Joyce?
Das war nett. Die waren nett zu mir.
Schön. Wir sind auch sehr nett zu dir, Nico.
Das finde ich auch.
Gut.
Ich habe neulich ein Interview mit Moneyboy auf Joyce gesehen. Das war sehr toll. Er hat sehr ausdrücklich empfohlen, Heroin zu nehmen.
Ja,
und die Moderatorin wusste gar nicht, wie sie damit umgehen soll.
Was würdest du empfehlen, Nico, was man nehmen sollte?
Also ich würde eigentlich gerne alle Drogen ausprobieren, aber leider habe ich Asthma, deswegen funktioniert alles über die Lunge nicht.
Ja.
Aber ich habe Interesse an allen Drogen. Also falls man zu einem meiner Demotivationsworkshops kommt und mir noch Drogen mitbringt, wäre das super.
Die würdest du wegnaschen dann zusammen?
Ja, genau.
Schön, okay.
Das ist auch gut für eine ordentliche Depression, noch ein bisschen Drogen drauf, da kommt man erst richtig rein.
Ja, das ist auf jeden Fall erstmal ein guter Ansatz.
Ich glaube auch, da sollte man experimentieren.
Nico, damit die Leute vor den Radioempfängern wissen, was du so treibst, möchtest du eine kleine Kostprobe deines Könnens, deiner Demotivationskünste zum Besten geben?
Ja, das mache ich sehr gerne. Ich fange einfach mit einem Text an unter meinem Lebensmotto No Fun, No Fun. Und ich hoffe, euch gefällt dieser Beitrag, sonst haben wir hier gleich eine klassische Lose-Lose-Situation. Das gefährdet Arbeitsplätze. Ich habe mittlerweile das Gefühl, das ist der häufigste Satz, der in einer europäischen Zeitung zu lesen ist. Irgendwo wird eine öffentliche Debatte geführt, dann kommt jemand, sagt diesen Satz, das gefährdet aber Arbeitsplätze, und dann sagen alle anderen, okay, dann nicht. Es wäre zu krass, wenn wir Arbeitsplätze gefährden würden. Ich frage mich manchmal, warum das Arbeitsplatzargument so oft in Debatten auftaucht. Ich habe mittlerweile schon den Eindruck, dass Arbeitsplätze mehr Rechte haben als Menschen. Beispielgefällig? Jeder Arbeitsplatz bekommt einen Menschen, aber nicht jeder Mensch bekommt einen Arbeitsplatz. Wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ist diese Arbeitsplatzargumentation merkwürdig. Es sollte doch noch andere Werte geben für eine gute Gesellschaft als die bloße Anzahl von Arbeitsplätzen. Wenn man so Werte gegeneinander gegenüberstellt, dann wird's merkwürdig. Man kann zum Beispiel ja auch sagen, Fortschritt und Toleranz gefährden Arbeitsplätze in der katholischen Kirche. Und schon weiß man nicht mehr, was ist jetzt wichtiger, Fortschritt und Toleranz oder Arbeitsplätze. Man kann auch sagen, Geschwindigkeitsbegrenzungen gefährden Arbeitsplätze in der Automobilindustrie. Ist ja logisch, ne? Je mehr Autounfälle, desto mehr Autos können wieder verkauft werden, desto sicherer sind die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie. Eigentlich gefährden Geschwindigkeitsbegrenzungen sogar auch noch Arbeitsplätze in der Versicherungsbranche und in der Gesundheitsbranche. So gesehen ist die 30er-Zone ein volkswirtschaftliches Fiasko. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. In Hamburg wird immer argumentiert, dass die Elbe vertieft werden müsse wegen der Arbeitsplätze im Hafen. Ich weiß, es ist ein verrückter Gedanke, aber vielleicht wäre es cleverer gewesen, einen Hafen direkt am Meer zu bauen und nicht 100 Kilometer davon entfernt. Aber bei Arbeitsplatzdiskussion geht es gar nicht um Intelligenz. Es geht um Arbeitsplätze. Das ist eine eigene Kategorie. Strafverfolgung von deutschen Steuerhinterziehern gefährdet übrigens Arbeitsplätze in der Schweiz. Ich bin ja auch in der Schweiz auf Tour und da kommt die Stelle gar nicht gut an. Und neulich habe ich diesen Text auch in Zwickau vorgetragen und da haben sie überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Hä? Arbeitsplätze? Die Menschenrechte gefährden übrigens Arbeitsplätze in der europäischen Waffenindustrie. Arbeitsplätze sind immer das Totschlagargument, vor allem in der Waffenindustrie, daher kommt das Wort Totschlagargument. Die Waffenindustrie zeigt sich in Debatten immer ratlos. Nö, wir haben keine Ideen, wie wir sonst unser Geld verdienen sollen als mit dem Bau von Panzern. Wir können gar nichts anderes bauen. Oder haben Sie schon mal von einer Firma gehört, die was anderes baut als Panzer? Wir nicht. Naja, wir leben eben in einer Gesellschaft, in der deutsche Arbeitsplätze mehr zählen als Menschenleben woanders. Und das ist auch der Kern der Arbeitsplatzargumentation. Alles ist käuflich, alles ist messbar, alles hat seinen Preis. Die Frage ist nur, wie viele Arbeitsplätze ist eine Menschenrechtsverletzung wert? Ja, ich hoffe, ihr fandet diese Überlegung gut und sinnvoll. Ihr seid in der Verantwortung. Wenn ihr mich nicht gut findet, dann gefährdet das langfristig nämlich auch einen Arbeitsplatz.
Till Reiners und Julian Heul, der Poetry Blue Moon.
Mhm. Und ihr habt gerade einen Text gehört von Nico Semsrott. Nico, noch einmal Applaus von uns per Hand.
Ja. Yeah.
Schön war der.
Danke, ja. Das ist mehr Applaus, als ich sonst in meinen Shows kriege.
Ja, naja, so, jetzt hast du also beschlossen, Demotivationstrainer zu werden. Bist genau. Das schon seit einiger Zeit?
Ja.
Und wie war denn jetzt vorher so dein Verhältnis zur Arbeitswelt? Hast du die kennengelernt und wie hast du die kennengelernt?
Also ich bin quasi vor der Arbeitswelt geflohen. Also ich habe auch ganz viel ausprobiert und immer schon am ersten Praktikumstag gedacht, ach du Scheiße, das kann ich nicht bis zu meinem Tod machen. Mhm. Das halte ich eigentlich nicht mal die nächsten 6 Wochen durch. Mhm. Und eigentlich habe ich dann auch immer alles gleich abgebrochen. Das hatte dann dazu geführt, dass ich phasenweise darüber nachgedacht habe, eine Abbruchfirma zu gründen, weil ich so professionell bin im Abbrechen.
Ja.
Ja. Im Prinzip bin ich wirklich auf die Bühne geflohen, weil ich alles andere so schrecklich fand.
Geht dir das auch so, Till?
Ja, Also ich habe mir bei den ganzen Praktika auch immer gedacht, ja, okay, also ich kann es eine Weile machen, aber jetzt so lange jetzt nicht. Mhm. Also ich hatte einen Job, darüber bin ich echt traurig geworden, weil das einfach so, so stupide Arbeit war.
Ja.
Mir geht es auch ein bisschen so, bei mir ist es eher so, dass ich nicht so gut Alltag ertrage, wenn alles immer ganz gleich ist. Ich mag das überhaupt nicht. Ja. Und deswegen mag ich gern, wenn irgendwie jeden Tag irgendwas anderes passiert oder man irgendwo anders hinfährt und irgendwie einen Job macht, wo man viel rumreist und viel neue Leute kennenlernt und so. Das täuscht darüber hinweg, dass man eigentlich im Grunde auch immer das Gleiche macht.
Ja, aber es ist eben eher noch ein Rausch. Also Stichwort Drogen, ja. Vor Zuschauern stehen, das ist einfach auch ein sehr gutes Gefühl.
Absolut. Und, aber ja. Du musst auch da damit klarkommen, wenn es runtergeht danach.
Das stimmt.
Wenn die Endorphine verschwinden und der Körper giert nach mehr und sagt, wie, es war jetzt so geil, muss jetzt mehr davon sein. Du musst deinem Körper erklären, nee, jetzt gehst du bitte in dein 1 Meter breites Bett im Hotel und legst dich da rein und bewegst dich für 8 Stunden nicht mehr.
Ja.
Das findet der Körper nicht so gut. Du wolltest gerade was erzählen, ne, Till, von wo du traurig geworden bist oder.
Ach so, das war,
hast du nicht irgendwie sowas mal gemacht mit Adress?
Ja, das war, ach so, ja, okay, ja. Ich habe in einer Firma gearbeitet und dann habe ich Adressen, ich habe Dubletten rausgesucht.
Was
also,
ist das?
Naja, es gibt halt Adressen, die doppelt angelegt sind.
Oh Gott, das ist praktisch wie wenn man sein Adressbuch nochmal durchgeht und Müll rauslöscht. Das hast du als Job gemacht.
Ja, so und das ist so, dann hast du so K und dann hast du sehr viele Namen mit dem Nachnamen, die mit K anfangen und du weißt, okay, es sind 10.000 Namen.
Aber wenn es für all diese Sachen, die man so kleine Tätigkeiten, die man nebenbei macht und nicht gerne macht, wenn es dafür immer Jobs gäbe, es wäre doch geil. Zum Beispiel jemand, der dir immer den Desktop aufräumt. Oder jemand, der professionell für andere Leute, keine Ahnung, deren Musik durchforstet und Lieder, die man nicht mehr hört, rausschmeißt.
Ja, das Problem sind die Leute, die das machen müssen und manchmal ist man eben auch auf der anderen Seite und dann ist doof. Und ja, also es gibt so manche Jobs, die sind dann so semi-geil. Also die kann man dann nicht immer machen einfach. Und ja, ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn man weiß, okay, das muss man jetzt immer machen, das bleibt jetzt so. Es gibt jetzt keine Veränderung mehr in diesem Job. Du bist jetzt geflohen auf die Bühne und wie geht es dir jetzt damit?
Privat, Gott sei Dank, ganz gut. Der Figur geht es aber weiterhin schlecht, weil die Figur merkt, dass sie ihre Ziele nicht erreichen kann. Also die Figur stellt auch fest, sie kann von ihrer Kapitalismuskritik ganz gut leben. Die Figur stellt fest, sie will die Leistungsgesellschaft beleidigen und wird dafür von der Leistungsgesellschaft ausgezeichnet. Das läuft natürlich alles nicht nach Plan.
Ja.
Wenn man jetzt mit so einer Bühnenfigur lebt und die sie oft auf die Bühne bringt und sehr viel mit ihr arbeitet und sie ausgestaltet, ist auch manchmal so, dass diese Figur Kontrolle über dein Leben übernimmt oder in Orten, in Bereiche in deinem Leben reingeht, wo du sie nicht haben willst, dass manchmal dann der Nico in dir vorkommt, die Bühnenfigur, die in dem Moment einfach völlig unpassend ist oder sowas?
Das Gute ist ja, dass eigentlich die Bühnenfigur ganz viel von mir schon hat. Das heißt, ich würde sagen, ich privat war zuerst da und dann habe ich meine...
Bist du dir sicher?
Ja, doch, da bin ich mir ziemlich sicher. Dann habe ich einfach meine Schwächen und meinen Schmerz auf die Bühne getragen. Das heißt, wenn ich dann im Alltag wieder in einer Situation mich schlecht fühle oder schwach oder unsicher, dann bin ich einfach nur mein eigenes Ich und denke nicht, oh, da ist jetzt die Figur, die ich... Ja.
Es wäre auch lustig, wenn es andersrum wäre, wenn erst die Bühnenfigur da gewesen wäre und du merkst, oh, fuck, ich bin als Bühnenfigur geboren. Ich muss mir mal eine Figur erfinden, die so ein bisschen ist wie die Bühnenfigur, aber normaler Mensch, die irgendwie vernünftig leben kann. Vielleicht empfehlen wir das für die Leute, die ein Leben haben und eine Persönlichkeit, die anstrengend zu leben ist. Manchmal ist man einfach auf eine Art, dass man in dieser Welt nicht richtig glücklich werden kann. Findet euch eine zweite Persönlichkeit und nutzt die. Vielleicht ist
ja,
das ein guter
oder,
Tipp.
Oder engagiert euch einfach ehrenamtlich in der Brandstiftung.
Oder das.
Nico.
Jetzt bist du ja schon seit einigen Jahren auf Tour. Sozusagen auf Lebenstour über alle Bühnen, die es so gibt. Und das ist auch sehr erfolgreich. Aber das führt natürlich dazu, dass du es nur noch machst und davon lebst.
Ja.
Und du entfernst dich eigentlich immer mehr von diesem Berufsleben, was du abgelehnt hast. Dein Publikum sind aber Leute, die das jetzt nicht einfach ablehnen können. die ja dem nicht entfliehen können.
Ja.
Und wie weit entfernst du dich dann von deinem Publikum?
Die interessante Erfahrung, die ich mache, ist, dass ich mich eigentlich noch viel krasser selbst ausbeute, als ich das in einem klassischen Arbeitnehmerberuf gemacht hätte. Da wäre ich fremd ausgebeutet worden. Mhm. Und jetzt kann ich einfach selbst bestimmen oder mir die Illusion geben, dass ich mich selbst ausbeute. Und dieses Gefühl haben ja eigentlich doch auch ziemlich viele Leute, dass es gar keine genauen Grenzen mehr gibt zwischen Privat und Arbeit. Und so sehe ich das eigentlich in meinem Alltag auch. Mhm. Also deswegen, nein, in das Angestelltenverhältnis kann ich mich nicht reindenken. Ich kenne das auch nicht, wenn man einen Chef hat. Mhm. Das bin ich, aber ich kenne diese Grenzenlosigkeit, dass ich denke, okay, morgen um 6 Uhr geht's dann wieder los, dann muss ich in den ICE und dann nach dem Auftritt saufe ich dann noch mit Leuten und dann falle ich um 2 ins Bett und dann kann man auch mit Fug und Recht behaupten, dass ich 20 Stunden gearbeitet habe.
Ja, ja, das stimmt. Apropos Arbeit, Freunde. Wir sind ja jetzt hier nicht alleine zu dritt im Studio. Wir wollen ja auch euch dabei haben. Ja, macht euch mal die Arbeit, die Nummer rauszukramen und uns anzurufen.
Die Nummer brauchen sie, glaube ich, gar nicht mal rauskramen, weil ich hätte sie sogar parat.
Ach geil, sag mal.
0331 70 97 110 ist die Nummer zum Glück. Da könnt ihr einfach drunter anrufen und Texte vorlesen oder mit Nico reden oder mit Till reden oder auch mit mir reden. Ist alles im Rahmen von die Möglichkeiten drinne.
Genau, so, und dann könnt ihr Texte vortragen, zum Beispiel wie Julian das jetzt vorhat. Julian,
sag ich mal?
Mach doch mal.
Ja, na gut, dann trage ich auch mal einen Text vor. Jetzt hier schwere Arbeit, der Rest ist ja Freizeit, Freunde. Wir brauchen Wachstum. Wachstum ist außerdem wichtig, weil wir ja kaum Arbeitsplätze haben, habe ich neulich erst wieder gemerkt, als ich Klopapier kaufen wollte. Moment. Ich habe das Gefühl, diesen Text irgendwie, irgendwo schon einmal genau so gehört zu haben. Und nicht nur, dass ich mich daran erinnere, nein, ich erinnere mich auch daran, mich daran schon einmal erinnert zu haben. Ein Déjà-vu-vu-vu. Und das geht mir ständig so. Wir waren schon mal hier. Alle Bewegung zieht kleine Kreise, die zusammen einen großen Kreis beschreiben, weil alles schon da war. Es trägt jetzt nur andere Gewänder. Wie Kleopatra. Die trägt jetzt Blazer und baut immer noch Pyramiden. Nur mit ihren Händen und hat immer noch Sklaven. Nur braucht sie nicht zu peitschen, denn sie wissen nicht, dass sie Sklaven sind. Das ist Fortschritt. Anderen Fortschritt gibt es nicht. Nur Kreisel. Viele meiner Freunde sind deutlich klüger als ich. Einer hat sogar einen echten Beruf. Aber keiner von ihnen kommt irgendwie zurecht. Auch sie scheitern seit Jahrzehnten an den gleichen albernen Problemen. Sie kreiseln. Wie ich in meinem Tagebuch von vor 4 Jahren schreibe ich bin jetzt in der Uni, der Einführungskurs langweilt mich, habe mit Dingsda Schluss gemacht, um mit Dingsda Bumsda zusammen zu sein. Hoffentlich wird es mit Dingsda Bumsda besser. Gestern habe ich zu viel getrunken, wir haben 2015/16. Ich bin immer noch in der Uni, der Einführungskurs langweilt mich immer noch. Mit Dingsda Bumsda war es wie mit Dingsda und beim zweiten Versuch mit Dingsda war es genauso wie beim dritten auch. Heute habe ich noch nicht zu viel getrunken, aber wie der Abend aussieht, wird es wieder nötig sein. Lies deine alten Tagebücher als Science Fiction. Lies Science Fiction als Geschichtsbuch. Lies Geschichtsbücher als Zeitungen. Lies Zeitungen. Denn wenn man in eine Zeitung ein kreisrundes Loch bohrt, kann man dadurch enorm gut beschatten. Jeder heilbaren Krankheit steht eine neue gegenüber. Zwei fauchende Säbelzahntiger stehen sich gegenüber. China und USA stehen sich gegenüber. Wir stehen uns gegenüber. Zwei prähistorische Wildschweine. Und nach 15 Jahren ist es so, als hätten wir uns nie gekannt. Ich will nicht sagen, gekannt. Ich will nicht sagen, dass wir im Kreis laufen. Das haben wir doch schon so oft gehört. Ich will nur sagen, dass wir im Kreis laufen und nicht mehr hören können, dass wir im Kreis laufen. Aber dass wir absolut nicht mehr hören können. Aber im Kreis laufen, das geht noch ganz gut. Wir kreiseln. Trotz hochgetakteter Prozessoren mit unendlicher Speicherplatz. Trotz hochbetagter Professoren letztendlich bleibt's der gleiche Kack, trotz Intelligenz. Und viel Akribie verändert sich unsere Umlaufbahn nie und sie zieht in repetitiver Monotonie um das Auge des Sturms, das niemals was sieht. Da haben uns die Götter wiederholt verkohlt. Wie gewohnt verkackeiert, wieder groß gelackmeiert, ein Mobile aus Sonne und Mond, ans Firmament gehangen, zu simulieren, die Zeit sei existent, schon lang entwickeln wir uns permanent in unseren eigenen Schranken. Komplett entwicklungsresistent, in trudelndem Stillstand, wir wanken. In koketten Pirouetten, 80.000 Drehmoment, gefangen in zerfetzten Doppelbetten, nackt und dumm und präpotent, begrabt mich auf Verkehrsinseln im Kreisverkehr. Die nächste Runde rückwärts brüllt von weitem her der Mann, der das Kettenkarussell beschallt.
Die nächste Runde rückwärts, eine Runde Karussello, alles Paletti, das ist Spitze und noch eine Runde, bis der Schlüpfer Feuer fängt. Es gibt nur ein Gas, Vollgas. Das ist ein Affenzahn, das geht ab, Tempo, 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 die nächste Runde geht vorwärts.
Obwohl es wohl vergeblich ist, vom Kreiseln unserer Welt zu motzen, erlaube ich mir gelegentlich, mal aus dem Karussell zu kotzen. Die Karussellinsassen schreien stumm. Das Auge des Sturms, es bleibt blind. Der Hula-Hoop-Reif kreist nur um Gespenster, die wir selber sind. Und an dieser Stelle würde ich mir wünschen, dass dieser Text gut ausgeht. Zum Beispiel, dass das Kreiseln zu einem Rotorschlag wird, der uns aus unserer eigenen Umlaufbahn herausträgt. Aber so ist das nicht. So ist das einfach nicht. Dieser Text ist so konsequent, jetzt einfach wieder von vorne anzufangen. Und wir können nichts dagegen tun, außer vielleicht das eine. Denn dieser Text ist eine Simulation. Er findet eigentlich gar nicht richtig statt.
Yeah, das war Julian Heun. Danke, Julian.
Bitteschön.
Ihr hört immer noch den Poetry Blue Moon. Wir sind immer noch gespannt auf euch und eure Texte. Ruft doch einfach mal durch. Haben eine Nummer für euch freigeschaltet, die ihr anrufen könnt, und jeder Anruf wird gezählt.
Jeder Anruf zählt. Es geht um uns und um euch und um Radio Fritz.
0331 70 97 110.
Ja, yeah, die Tristesse des Lebens und die immer sich wiederholenden Schleifen des Lebens, das war das Thema von Julians Text.
Ja,
und
ich habe auch eine kleine Lösung dagegen gefunden, dass es keinen Alltag gibt. Man kommt auch ganz gut über die Runden, wenn man sich einen Job sucht, der aus mehreren Jobs besteht. Und das ist ja heutzutage gar nicht so selten, dass man sich einfach mehrere Berufe holt, und dadurch hat man eine Abwechslung. Ist natürlich auch unsicher, aber wenn man verschiedene Dinge tut, dann ist das nicht so schlimm. Oder andererseits hat man vielleicht auch, gerade wenn man freischaffender Künstler ist, so dieses Problem, nie richtig anzukommen. Du hast nie das Gefühl, jetzt bin ich da, das ist das, was, oder denke ich so, dass das nicht kommen wird, weil es immer irgendwas anderes sein wird, und es wird sich immer ein bisschen weiterentwickeln, und ich weiß nicht, was in 5 Jahren ist, ich will es auch nicht wissen, aber vielleicht hätte ich trotzdem irgendwann gern das Gefühl, dass das richtige Leben losgeht. Man denkt immer so, jetzt ich bin kurz davor, es ist fast das echte Leben. Aber es kommt dann nicht richtig.
Fühlt sich das bei dir an wie das echte Leben, Nico?
Ich denke auch immer so, bald ist es dann soweit.
Mhm. Und wann ist es so? Also was ist da so ein...
Vermutlich nie. Also vermutlich ist das so ein schrecklicher Antrieb, der drin ist, dass man dieses Ziel nicht erreichen kann. Wenn man es erreicht, dann muss man sofort aufhören.
Ich glaube, dass das aber gar nicht das Ziel ist, was man nicht erreichen kann, sondern dass das Ziel so falsch ist. Weil eigentlich hat das längst angefangen, und das wird man, glaube ich, erst viel zu spät dann rückblickend merken. Und ich habe bei mir zum Beispiel...
Klar, das meine ich auch.
Ja, so ein bisschen gemerkt, dass das, also wie ich mir vorstelle, wie das richtige Leben ist, dass das es gar nicht so gibt, und dass das irgendwie eigentlich gar nicht richtig existent ist. Und ja, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, dass so Träume, die man hat, total komisch und teilweise total unrealisierbar sind. Oder halt einfach irgendwie, zumindest, dass es sich richtig so anfühlt. Früher wollte ich immer ganz oft, dass sich das Leben anfühlt wie in Filmen, aber das fühlt sich nie so an. Weil es
immer
läuft,
nur sehr kurz.
Ja, sehr kurz, ganz, ganz kurz.
Ich glaube auch, man hat immer die Wahl zwischen Sehnsucht erfüllt oder, Sehnsucht unerfüllt oder Sehnsucht erfüllt und enttäuscht.
Ja.
Das sind so die beiden Optionen, die man hat, glaube ich.
Ja, weil auch dieser dumme Spruch, lebe deinen Traum, so, der ist manchmal vielleicht wahr, aber auch manchmal ganz schön falsch, denn manchmal ist man ganz schön ein Sklave seiner Träume. Du hast so Wunschvorstellungen, die dich völlig im Griff haben und die dich mehr knechten, wie Nico vorhin auch schon gesagt hat, als jeder Chef dich knechten könnte.
Mhm. Ja, das ist so ein, wenn man sein Arbeitspensum nicht selber bestimmen kann, ist das große Problem. Ja. Man kann nicht aufhören. Und man hat dieses, das ist so dieses süße Gift, was man hat, Ja, man will sich ja nicht selbst optimieren, aber eigentlich macht man es permanent, weil man dann diesen vagen Hollywood-Traum da vor sich hat. Der muss ja gar nicht so kitschig sein, aber im Kern ist er das eigentlich dann, ja. Oder? Wenn du sagst, so Leben wie im Film oder so, also und oder Nico, ja. Willst du das, ne? Das ist schon immer sowas, eigentlich sowas bescheuertes, komisches Gepflanztes, was diffuses, was gar nicht so, wo man eigentlich weiß, es ist nicht real, aber man will das dann trotzdem haben.
Was, glaube ich, auch ein ziemlich spannender Gedanke ist, ist, wo kommen die Träume her, die man hatte? Warum will man das?
Ja.
So, wer hat einem das in den Kopf gezimmert,
genau, dass man jetzt ja. Ja, genau, weil dann denkst du so, ja, irgendwie, naja, ist schon vielleicht, so weit weg nicht von Hollywood. So
vielleicht eben
ist.
Doch die Kunst. Die Kunst ist schuld daran.
Ein diese bisschen. Ganzen ich glaube schon ein bisschen.
Naja, genau, das ist immer das, was in Kunst transportiert wird. Mach dein eigenes Ding. Genieße die Freiheit. Wenn du die Freiheit nicht hast, dann brich aus und nimm sie dir. Und ja, das ist aber eben auch gleichzeitig die Geschichte, die unser System, also die neoliberale Ideologie erzählt. So, du sei deines eigenen Glückes Schmied und was die Kehrseite dann ist,
aber
sei
dann,
deines eigenen
dann muss man,
Unglücks Schmied.
Ja, aber dann muss man sich vielleicht einfach mehr zu Hause fühlen in seiner Kunst und das nicht nehmen als Ding zur Verwirklichung, ja. Sondern als, ne? Dann einfach sagen, okay, das ist jetzt hier gerade geil, aber das ist doch klar, dass das nicht so passiert. Ich kann mir das ausdenken. Ja. Es ist immer geiler, sich was auszudenken, als es dann zu erleben. Naja, deswegen macht man es ja, natürlich.
Es ist tatsächlich immer besser.
Wenn man einigermaßen fantasiebegabt ist, ist das doch so.
Ich hab dieses Muster bei mir auch schon in der Kindheit gehabt. Vielleicht hattet ihr es auch, wenn man auf dem Spielplatz war und du sitzt auf der Schaukel und du siehst da drüben einen Kumpel, der ist auf dem Klettergerüst und du denkst in dem Moment, wie geil ist eigentlich Klettern? Ich will unbedingt jetzt klettern. Dann gehst du rüber auf dieses Klettergerüst und kletterst hoch und denkst, ja, ist wirklich geil, ist super, klettern ist voll geil. Und dein Kumpel geht gerade so runter und setzt sich auf die Rutsche und du siehst, wie er da runterfetzt, diese Rutsche und im Sand landest und denkst, ja, klettern, also eigentlich ist Rutschen der Shit. Und so geht das immer im Kreis, bis du wieder auf der Schaukel sitzt und vor und zurück wippst und denkst, ja, eigentlich habe ich das alles gemacht, aber Dann geht man am besten und tritt jemand anders.
Genau.
Und das Tolle ist, wir können uns auf diese Erkenntnis einigen und unser Körper will trotzdem was anderes. Also wir sind Sklaven dieser Sehnsüchte. Und wir können kurz mal in diesem rationalen Prozess aussteigen und sagen, hier, ja, vernünftig wäre schon. Ja. Und wir haben es verstanden, aber ja.
Ja, aber ist das dann immer so bei Menschen oder gibt's auch manche, die sagen, nee, mir geht's eigentlich ganz gut?
Der Dalai Lama.
Das ist
vielleicht.
Eine gute Frage, ja genau. Oder?
Mönche, ich glaube,
alle Menschen in der Werbung, alle Menschen in der Werbung, die sind glücklich.
Die sind glücklich? Die Raffaello-Frau. zu der würde ich mich manchmal legen und einfach nur.
Es gibt sogar Leute, die spülen freiwillig. So glücklich sind die in der
Unser
Werbung.
Unser Skilehrer. Kennt ihr das noch? Als eine alte Spülwerbung.
Ja, das stimmt. Oder die Familie Villabajo. Ja, um noch ein paar Produkte in dieser Sendung zu nennen. Aber ich hab das Gefühl, der Rundfunkrat rügt nichts, es sei denn, man disst die Kirche. Alles andere ist super.
Ja, außerdem sind wir hier beim Poetry Blue Moon, das ist die Insel der Ausgestoßenen. Wir sitzen hier drauf und winken so ein bisschen fern den Dampfern, die vorbeifahren. Nico Semsrott sitzt hier, Till Reiner sitzt hier, ich bin Julian Heulen und jetzt haben wir in der Leitung jemanden, und zwar David. Hallo David.
Hey.
Na, wie geht's?
Ja, gut.
Alles fresh?
Ich hab auch schon öfter mal, also ab und zu mal angerufen.
Das ist ab und zu mal angerufen?
Oder wenn ich was. Ja.
Sehr gut, dann hilf uns nochmal auf die Sprünge. Wo kommst du her, was machst du?
Ich bin aus Berlin-Lichtenberg.
Ja.
Wohne in der Nähe vom Tube Slam.
Mhm, ja.
Sag ich das was?
Ja, ja.
Ja.
Ja, da habt ihr mich im Prinzip hingeführt, weil ihr habt den zwar nie erwähnt, aber ihr habt halt Poetry Slam im Radio gemacht und dadurch habe ich mich dann mal im Internet so gesucht, so was gibt's denn so? Ja. Dann habe ich durch Zufall diesen Tube Slam gefunden.
Siehst du, und das ist
da schon zweimal.
Einer der wenigen Momente, wo ich jetzt das Gefühl habe, dass es cool ist, was wir machen. Weil ernsthaft, das ist eine der besten Sachen, Leute dazu zu bringen, dass sie Kunst machen oder sich irgendwie inspiriert finden oder irgendwie einen Weg auf die Bühne finden. Cool, schön. Und wie war's beim Tube Slam?
Naja, also das erste Mal, wo ich mit meinem kleinen Bruder da war, war es in Ordnung, aber das zweite Mal, wo ich alleine da war, habe ich mich, als ich war ja nur Zuschauer und habe nur mitgeklatscht, habe ich mich ziemlich verloren gefühlt, weil ich hatte das Gefühl irgendwie, okay, die sind zum einen da, um sich Texte anzuhören und zu klatschen, aber zum anderen darum zu saufen.
Ja.
Ich bin halt kein Freund von Saufen.
Ja.
Party, das ist nicht meins.
Aber, ja.
Und
aber
das hat dann ein bisschen Überhand genommen in der Stimmung oder was? Sind die dann?
Nee, gar nicht. Aber hat die Atmosphäre zerstört.
Okay.
Waren die alle so viel gesoffen, ja? Also das ist.
Nein, gar nicht.
Okay.
Aber die Anwesenheit einer Bar und die Anwesenheit von Alkohol hat mich gestört.
Dann wird es bei uns in der Kultur schwer, Kulturveranstaltungen zu besuchen, weil das echt überall ist.
Ja, eben, das weiß ich.
In arabischen Ländern ist das anders. Da gibt es mehr Orte, wo es keine Bar gibt.
Ja.
Ja.
Wo?
In arabischen Ländern, meint Julian, da gibt es häufig. Aber ich weiß nicht, ob es da so da viel Slams gibt.
Da trinken die Araber Alkohol als Medizin. Das ist die beste Ausrede, die du haben kannst.
Ja, die trinken das aber heimlich. Das wird nicht in der Öffentlichkeit gemacht. Und da kannst du ganz in Ruhe zur Kulturveranstaltung gehen, ohne dass irgendwer trinkt.
Ja.
David, hast du denn auch einen Text dabei? Sag mal.
Leider.
Okay, aber du wolltest einfach mal durchrufen und dich melden.
Ja, ist doch schön.
Ja, ist doch schön.
Ich wollte was zum Thema beitragen.
Ja, sag mal.
Ich bin nämlich eine noch gar nicht genannte Sparte. Ich bin Abiturient.
Ah. So, du bist jetzt einer von denen, die ernsthaft mal wissen wollen, was mache ich eigentlich mit meinem Leben?
Die Abi-Prüfung hast du jetzt schon geschrieben, ne?
Nein.
Die kommen jetzt, oder was?
Ich bin 11. Klasse und ich habe noch 2 Jahre vor mir. Ich mache 13 Jahre, das gibt's noch.
Sehr gut, oldschool.
Ja, okay. Ja, also dann hast du noch ein bisschen Zeit hast du dann noch zu überlegen. Hast du schon eine Idee?
Ja.
Was denn?
Ich will auf jeden Fall ins Soziale.
Ja.
Also Sozialarbeiter sowas. Und ich habe gedacht, na, das kann man doch mit was Theologischen, weil ich bin Christ.
Aha.
Und das kann man doch mit was Theologischen koppeln.
Das kann man auf jeden Fall.
Und
ja. Aber
deswegen sozialtheologisch. Das fand ich schon interessant so.
Aber
vorher ein Auslandsjahr, das ist wichtig.
Und aber was ist man dann, also was ist dann das Theologische sozusagen am Sozialen? Wie verbindet man das?
Entweder du machst es halt, du studierst es halt einfach nur und dann bist du trotzdem, keine Ahnung, Sozialpädagoge in
einer christlichen Einrichtung.
Schule, wo die Letzten alles raufgehen.
Ja. Du wärst dann meinem christlichen Träger einfach Sozialarbeiter,
nö,
oder?
Gar nicht. Also muss ja, nee, der auch kann ja, also.
Ja, aber wo käme das Theologische dann zum Tragen?
Ach, Sozialarbeit ist ja an sich was Christliches oder was Religiöses.
Das Theologische kommt da zum Tragen, wo es mich selbst was angeht. Also es ist halt, das ist eher so dieses Private, wo man sozusagen das Berufliche mit dem Privaten koppelt.
Ja, verstehe ich.
Also das finde ich halt.
Also du meinst so als Akt der Nächstenliebe auch?
Ja. Einfach auch, weil es mich interessiert und weil ich der Meinung bin, dass mich das in meinem Glauben weiterbringen könnte.
Ja. Woher kommt denn das, dass du sagst, so, ich bin Christ? Ist ja eher selten, wenn man 17 ist und gerade so Abi macht.
Ganz einfach. Ich bin in einem christlichen Bauch herangewachsen und christlichen Windeln gewickelt worden, also komplett christlich erzogen worden.
Christliche Windeln?
Yeah! Ich stelle mir das super vor. Weißt du, da hast du eine Windel, die ist schon an sich sehr, sehr funktional, aber da hat Jesus nochmal seinen Segen draufgegeben und die hält auf jeden Fall dicht.
Ja. Ja, sehr gut. Aber das ist doch schön, wenn du weißt, was du machen möchtest.
Ja, ne? Genau.
Sehr gut. Ja, dann mach das mal.
Als kleiner Joke.
Hau mal einen kleinen Joke raus.
Ja, zum Umschulen hätte ich von euch für mich hätte ich eine Idee und zwar.
Ich habe auch eine Idee, aber du fang mal an.
Vom Abiturient zum Azubi.
Zum Azubi, ja. Ja, oder ich würde sagen, vom Abiturient zum Hauptschüler mal in andere Gefilde reingucken und auch du hast es jetzt weit gebracht, du bist wahrscheinlich sehr angestrengt, aber auch einfach mal die andere Perspektive einnehmen.
Ich hatte schon 4 Jahre neben Hauptschülern zu sitzen.
Ja, also, aber da spürt man ihre Nähe, aber du bist trotzdem noch der Abiturient. Mal in andere Augen reingucken.
Ich war aber 4 Jahre schon.
Auf der Hauptschule?
Naja. Nein,
das wäre krass.
Es war
eine Gesamtschule?
Hauptschulen gibt's nicht mehr.
Ah, gibt's, okay. Ich bin
genau. Sekundarschule.
Wir sind in 25.
Das ist in Berlin nicht mehr. Ja, und in Berlin heißen sie jetzt Sekundarschulen.
Ah.
Und ich war auf einer Sekundarschule, die vorher sowohl Hauptschule als auch Realschule beinhaltete.
Ah, dann fehlt dir ja nichts
an Perspektive. Und ich war halt in so einer gemischten Klasse, wo halt auch, sagen wir, mindestens 50% der Schüler Hauptschüler waren, die nur den erweiterten Hauptschulabschluss geschafft haben, beziehungsweise nur den Hauptschulabschluss.
Ja, und jetzt machst du Abi.
Ich mache jetzt Abi.
David, dabei ganz viel Glück und geh deinen Weg.
Danke.
Ja? Danke, ja, und ruf mal an. Und wenn du einen Text geschrieben hast, dann rufst du nochmal an und trägst ihn vor.
Ah, wenn ich dazu komme, einen Text zu schreiben.
Ja, wenn man dazu kommt bei dem ganzen Stress.
Ah, ja.
David.
David, bis dann.
Ja. Habt eine schöne Nacht. Tschüss.
Ja,
ihr auch.
Ciao. Ich hör weiter zu.
Und er gibt jetzt nochmal Tusse Nachrichten.
Fritz.
Blue Moon. Und zwar hört ihr den Poetry Blue Moon mit Till Reiners. Sag mal hallo, Till.
Hallo.
Und ich bin Julian Heun. Hallo. Und da hinten sitzt unser Gast, Nico Semsrott.
Hallo.
Ja, ihr hört es schon.
Das noch nach unten zu steigern.
Ja, hast du sehr gut gemacht. Ihr hört es schon, es ist eine gut geölte Spaßkanone, der Nico. Er tourt mit seinem Programm Freude ist nur ein Mangel an Informationen durch die Lande als Demotivationstrainer. Ist auch bald in Berlin zu sehen. Wann, Nico?
Genau, vom 29. April bis 2. Mai im Mehringhoftheater. Genau wie du. Es sollten einfach alle jetzt auf mehringhoftheater.de gehen und sich Karten für Till und mich holen.
Was die Leute da erwartet, kannst du vielleicht gleich noch mal ein bisschen anteasen,
ja,
wie wir hier bei Fritz sagen,
ja,
und noch einen kurzen Beitrag beisteuern. Möchtest du das machen?
Mache ich gerne, ja.
Okay.
Soll ich kurz noch einen Unglückskeks öffnen? Ich bin ja als Demotivationstrainer auch mit Unglückskeksen
ja,
unterwegs und ich verkaufe die auch. Die Einnahmen gehen zugunsten alleinerziehender Kinder und ich würde jetzt einfach mal noch einen...
Ja, du musst das sehr, sehr beschreiben, was du da tust. Ist ja, ja Radio. Also
naja, man hört das schon. Das ist ein Glückskeks, wie man den auch aus dem China-Restaurant kennt. Und genauso sieht er auch aus. Und dann gucke ich einfach mal rein, was da für ein Spruch drin steht. Da steht, wer früh aufgibt, kann anderen beim Verlieren zugucken. Ja, das ist ein typischer Unglückskeks.
Das ist ein geiles Gadget, Nico. Können wir den nachher essen? Hast du noch einen für mich?
Ja, ich habe hier noch...
Sind die lecker? Isst du die auch manchmal auf Tour, wenn du nichts mehr zu essen hast?
Das sind hier jetzt abgelaufene Unglückskekse. Ich hatte mich da verspekuliert. Ich bin nicht so ein guter Geschäftsmann.
Wie viel hast du bestellt?
Ich habe 13.000 Kekse bestellt.
Was?
Und war irgendwie
13.000
davon
auch, Kekse?
Ja, einfach 1.000 von jeder Sorte und dann gibt es eben 13 verschiedene Sprüche. 13.000 hatte ich bestellt und irgendwie, Alter, bin ich die nicht so losgeworden.
Nico, muss man sich das so vorstellen, dass deine Wohnung voller Kekspakete ist?
Gott sei Dank habe ich die meisten schon in Müll geschmissen, aber es gibt tatsächlich noch zwei riesige Kartons mit seit fast einem Jahr abgelaufenen Unglückskeksen.
Aber gibt es neue Unglückskekse? Also man kann die auch wirklich bestellen bei dir?
Ja,
ja,
genau.
Okay.
Es gibt jetzt noch ein paar wenige.
Also wenn man auf deiner Internetseite ist, könnte man die kaufen.
Genau.
Ja. Okay.
Unglückskekse.de.
Aber jetzt sag doch mal, wie das so aussieht. Zeig doch mal, wie das so aussieht mit dem Demotivieren.
Ja. Also hauptsächlich demotiviere ich mich eigentlich in meinem Leben selbst. Beruflich hatte ich mir zum Beispiel immer vorgenommen zu scheitern. Privat wollte ich erfolgreich sein, jetzt ist es umgekehrt. Ständig verwickle ich mich in Widersprüche. Privat bin ich zum Beispiel gegen Sklaverei, aber all die Kleidung, die ich anhabe, wurde unter sklavereiähnlichen Bedingungen hergestellt. Ah, okay, das ist jetzt ein bisschen hart für den Anfang. Fangen wir ein bisschen harmloser an. Ich stelle zum Beispiel immer wieder, ach so, das habe ich eben schon. Ich hatte mir vorgenommen, ins Fernsehen zu gehen, um dort extra besonders schlechte Leistungen abzuliefern. Das Blöde ist, mit schlechten Leistungen fällt man im Fernsehen gar nicht auf. Das hatte ich mir nicht gut überlegt. Ja, irgendwie läuft alles schief. Ich werde auch immer häufiger zu Firmenfeiern eingeladen. Neulich wurde ich sogar für die Firmenfeier in die Mercedes-Benz-Niederlassung in Berlin eingeladen. Wenn ich als Kapitalismusgegner in die Mercedes-Benz-Niederlassung in Berlin eingeladen werde, weiß ich, dass ich was falsch gemacht habe. So langsam habe ich das Gefühl, das System ist cleverer als ich. Auch in meinem Privatleben lande ich immer wieder in der Sackgasse. Neulich habe ich ein Programm zum Entpacken von ZIP-Dateien runtergeladen. Das Programm war als ZIP verpackt. Auf älteren Fotos sieht man jünger aus. Ja, dafür kann man noch nicht mal dem Kapitalismus die Schuld geben. Wikipedia sagt, Experten sind Menschen, die sich auf einem Fachgebiet auskennen. Aber Experten sagen, Wikipedia solle man nicht trauen. ich weiß dann nie, was stimmt. Ich bin so oft verwirrt und deswegen wünsche ich mir einfach einfache Lösungen. Nicht mal die Rahmendaten unseres Lebens sind noch klar definiert. Früher war man tot, wenn man tot war. Wenn man heute in der Moderne darüber diskutiert, dann muss man ernsthaft fragen, ab wann ist der Zellhaufen ein Mensch? Und wenn man von der Lebenserwartung in Deutschland spricht, muss man gleich nachfragen, meinen Sie jetzt mit den Koma-Patienten oder ohne? Ne? Das heißt, in der Moderne ist sogar der Tod schon Definitionssache. Das ist eine Frage der Entscheidung. Wie soll man den Tod definieren? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, tot sind all diejenigen, die hirntot sind, dann gibt es plötzlich nur noch 40 Millionen Deutsche. Ja, immer häufiger frage ich mich, ob es überhaupt noch eindeutige Antworten gibt. Dann denke ich, ja und nein. Ich bin trotzdem für einfache Lösungen. Mich nervt auch der gesamte Beziehungsstress. Ich bin für Zwangsehen. Dann würde ich auch mal eine abbekommen. Aber nicht nur in Beziehungsfragen gibt es viel zu viel Freiheit. Der Mensch ist ja mittlerweile so frei, dass er ständig zur Entscheidung gezwungen ist. Wenn ich aber 80 Schokoladensorten vor mir habe, kann ich ziemlich sicher sein, dass ich nicht die perfekte Tafel erwische. Das macht mich traurig. Traurig sein will ich nicht, deswegen treffe ich lieber keine Entscheidung. Aber keine Schokolade macht auch traurig. Deswegen kann ich eigentlich nur traurig sein. Außerdem ist mein Stammhirn sowieso nur für zwei Optionen wirklich gemacht. Angriff oder Flucht. Die Entscheidung zwischen 80 Schokoladensorten ist evolutionär gar nicht vorgesehen. Ich habe das Gefühl, ich bin dauerhaft überfordert und deswegen traurig. Weil ich immer häufiger zu albernen Entscheidungen gezwungen werde, werde ich auch immer trauriger. Wenn ich zum Beispiel bei Subway gefragt werde, was kann ich Ihnen denn Gutes tun? Dann rufe ich immer mir die Entscheidung ab, nimm du doofe Kuh. Und dann laufe ich weg. Es gibt zwei Möglichkeiten, sich nicht zu überfordern. Eine ist, doof zu werden und sich ein primitives Weltbild anzulegen. Zum Beispiel als Katholik oder Nazi. Ich wäre auch gern ein Fundamentalist. Mit klaren Feindbildern, ohne Zweifel, mit einem Gesamtlösungsanspruch für die ganze Menschheit. Dann könnte ich auch viel leichter Satire machen. Abwägende Satire funktioniert ja gar nicht, ne? Ein Beispiel. Viele Banker handeln unmoralisch und menschenverachtend. Andererseits gibt es ja aber auch gute Banker. Ne? Ja, da fehlt die Pointe. Ja. Schuld an der Freiheit ist der Wohlstand. Uns geht's doch allen zu gut. Was wir brauchen, ist mehr Not. Mein Plan deswegen? Wir müssen Elektrizität, Smartphones und Autos wieder abschaffen. Moderne, weg damit. Ja. Hab schon so eine Ahnung, solche Ideen werden Gegner hervorlocken. Kein Problem mehr mit Zwang arbeiten. Mein Großvater hat mir auch immer erzählt, damals, als wir Hunger hatten, da gab es noch Solidarität. Vielleicht wäre das ein Lösungsansatz. Krieg. Da weiß man wenigstens, woran man ist. Feind oder Freund. Klare Schema. Krieg machen. Warum konzentrieren wir Europäer uns also nicht wieder auf unsere Kernkompetenz und machen Krieg gegen uns selbst? Die Euro-Krise ist doch ein super Anlass. Krieg machen, so wie immer, die Schweizer finanzieren's und wir führen's aus. Bei dem Franken-Euro-Kurs ein Schnäppchen.
Danke, Nico Semsrott.
Jupp, das war Nico Semsrott, unser Gast heute beim Poetry Blue Moon, den man in den Mehringhof-Theatern sehen kann, live mit seinem Programm Freude ist nur ein Mangel an Informationen, richtig gesagt?
Korrekt.
Korrekt gesagt.
Sag nochmal wann?
Vom 29. April bis 2. Mai.
Streicht euch das bitte in euren Kalender ein und geht da bitte vorbei zu dem Nico. Ist ein trauriger junger Mann, habt ihr mitbekommen, dass er ein bisschen glücklicher wird, dass er ein bisschen Geld bekommt, um seine riesige Misere mit den Unglückskeksen wieder wettzumachen. War das für dich ein großes finanzielles Desaster, Nico? Wir sind hier zu dritt, du kannst es ruhig erzählen.
Das Peinliche ist, dass ich trotzdem Gewinn gemacht habe.
Oh nein.
Aber
und
nicht.
Das ist der Kapitalismusgegner, ja? Zu viele Produkte kaufen, sie dann wegschmeißen und damit noch Gewinn machen.
Ja, aber
Nico Semsrott.
Ja, aber das Verwirrende ist, dass wir diese Unglückskekse zu viert ins Leben gerufen haben und wir alle damit ein bisschen Gewinn gemacht haben. Also es war eine sehr dumme Idee, das zu viert zu machen und gleichzeitig hat es funktioniert.
Bist du wirklich in die Mercedes-Arena eingeladen worden?
Ich bin von, es gibt so eine Mercedes-Benz-Niederlassung, ja. In die wurde ich eingeladen.
In ein Autohaus?
Aber nicht von Mercedes-Benz, sondern von einer anderen Firma.
Sondern von Skoda. Geh mal dahin und mach die traurig.
Ja, das ist eine gute Idee. Ich wurde von der Firma einfach für deren Geburtstag angefragt und ich habe gesagt, ja klar, mache ich auf jeden Fall nicht.
Ja. Der Geburtstag des Autohauses, da hättest du dann auftreten sollen.
Nee, das war irgendwie eine Medizinabrechnungsfirma oder irgendwie sowas, die einfach nur den Laden gemietet hat, weil der geil ist. Und Sascha Grammel ist hingegangen. Also ich möchte hier ausdrücklich Werbung machen für Sascha Grammel. Guter Mann.
Oh ja. Mann, das klingt fast wie, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Judith Rakers,
ja.
Tagesschausprecherin, hat einen McDonald's eingeweiht.
Der gefallene Stern.
Im fucking Flughafen Frankfurt. Im Frankfurter Flughafen. Kein schlechter Flughafen, aber vor allem aus unserer Perspektive hier. Trotzdem, einen McDonald's in einem Flughafen einweihen. Wenn du vorher Tagesschausprecherin warst, das ist wirklich traurig. Es ist jetzt ein bisschen ein besonderes McDonald's. Es ist ein McDonald's mit Kellner.
Aber das wirft doch auch wirklich die Frage auf, was würdet ihr für Geld machen? Oder was würdet ihr für Geld nicht machen?
Was bietest du denn an?
Wo ist eure Grenze?
Ach, das ist jetzt so abstrakt, Nico. Sag mir einen Job und einen Betrag und ich sag dir, ob ich es mache.
Ja, das stimmt. Das wäre schon besser. Ich glaube, sowas kann man nämlich nicht so, ja, das und das mache ich nicht, weil das ist, glaube ich, oder also so abstrakt ist immer doof.
Auf dem Geburtstag von Hartmut Medorn ein 70-Minuten-Programm machen, während das Buffet eröffnet wird.
Ja.
30.000 Euro.
Wird das Buffet pünktlich eröffnet?
Das wird während deines Textes pünktlich eröffnet.
Oder verschiebt sich die
Jetzt habe ich
Eröffnung.
Ihn erst verstanden.
Okay. Also 30.000?
Ja.
Das ist aber relativ günstig, finde ich. Da verkaufst du dich unter Wert.
Nee, das ist jetzt ein Angebot an dich, Nico.
Ach so. Spielen wir das. Ich würde es auf keinen Fall machen.
Okay.
Nee.
Während der neuesten Schönheits-OP von Kader Loth.
Nee, ich glaube, egal, was für ein Prostitutionsauftritt das wäre, es müsste so viel Geld kommen, dass ich danach nie wieder auftreten muss.
Nie wieder? Oder was denn mit?
Und ich weiß nicht, ob das
10 Jahre nicht auftreten.
Nee. Also ich würde dann wirklich meine Bühnenkarriere an den Nagel hängen, weil ich sagen würde, okay.
Was für ein trauriges Ende.
Ja, aber wenigstens ein Ende mit Schrecken. So, also das ist dann wirklich sehr, sehr konsequent zu Ende gedacht.
Der berühmte Bühnenkabarettist Nico Semsrott hat sich gestern Nacht in das Buffet von Hartmut Medorn gestürzt und in einem Joghurt ertränkt.
Hallo, liebe Multimillionäre, liebe Milliardäre, Sie wissen jetzt also, wie Sie die Karriere von Nico Semsrott mit einem Mal beenden können.
Genau.
Einfach mal 1 Million in die Hand nehmen und sagen, Nico, tritt bei mir auf im Vorgarten. Wir haben eine nette Geburtstagsfeier. Dann wird Nico da hingehen sagen, nee.
Grundsätzlich, das steht auch auf meiner Homepage und das halte ich auch ein. Ich trete gerne auf Scheidungen auf und auf Beerdigungen. Das mache ich auf jeden Fall.
Ja.
Till, für dich ein kleines Gegenangebot. In der Männerdusche beim Sportverein von den Bandidos.
Ja.
Da eine Lobeshymne über die Hells Angels vortragen.
Ja, das ist...
Warte, erst Preis. 70.000 Euro und Chuck Norris als Bodyguard.
Ja gut, mit Bodyguard ist cool, aber...
Das ist trotzdem sehr unangenehm, ne?
Ist sehr unangenehm,
aber... Und du trittst für Verbrecher auf.
Ich trete für Verbrecher auf.
Aber auch
in einer Dusche.
Aber auch gegen Verbrecher.
Immer gleichzeitig auch gegen die Hells Angels. Das ist ja klar.
Okay. Würdest du es machen?
Ich würde es nicht machen, wenn es eine Auftragsarbeit ist. Sonst.
Wenn du deine Inhalte selbst bestimmen
Wenn ich meine
könntest.
Inhalte selber bestimmen kann, trete ich gerne von Banditos auf und.
Banditos da draußen. Tyrannus ist bereit.
Ja. Also ich fühle mich ja da auch. Ich fühle mich da ganz als Christ dann auch.
Ja.
Also da wäre ich mir denken, ach komm, vielleicht kann man sie noch bekehren.
Ja.
Ja.
Oder auch sehr unangenehm, auf dem Splash direkt bevor Bushido spielt und es sind 10.000 Bushido-Fans da, die alle Bushido erwarten.
Ja.
Stattdessen kommst aber du und machst eine Dreiviertelstunde Programm.
Lyrik.
100.000 Euro.
Würde ich sau gerne machen. Da würde ich Geld für bezahlen und ich würde einfach nur 5 Minuten lang Bushido dissen und dann wieder gehen.
Du würdest sterben, glaube ich.
Ja, ich hätte schon Geld, ich bräuchte schon Geld für die Bodyguards. Das wäre mir schon wichtig, dass ich da lebend runterkomme. Aber sonst, das würde ich gerne machen. Ja.
Das sind doch lukrative Jobs.
Wie sieht's bei dir aus? Würdest du für, jetzt sagen wir mal, was richtig Doofes irgendwie was machen? Also für so ein doofes Magazin? Weiß ich nicht.
Du musst es.
Naja, klar. Also, Nico, hast du eine Idee?
Würdest du bei einem Kindergeburtstag was machen?
Bei einem Kindergeburtstag?
Für mich wäre sowas zum Beispiel eine Höchststrafe. So viel junges Leben,
was,
so viel
Hoffnung.
Was
muss ich denn da machen?
Weiß ich nicht. Kannst du diese Ballontierchen basteln?
Ja, aber ich könnte es lernen.
Das ist die ganz hohe Kunst der Clownerie.
Naja, also.
Also, ich habe schon mal versucht, einen Hund zu basteln, aber der ist geplatzt.
Okay.
Ja, also würde ich machen. Ich kann gut mit Kindern, ich mag Kinder.
Okay.
Ja.
Also es wäre jetzt nicht mein, also jetzt um irgendwie Lyrik vorzutragen, da gucken die erstmal blöd. Aber wenn man sich das ausdenken suchen kann und das okay bezahlt ist, warum nicht?
Ja, ein süßer.
Ach, so ein Poetry Slam ist manchmal auch nur wie ein großer Kindergeburtstag mit Alkohol.
Ja. Das stimmt. Ja. Aber da kann man auch wirklich sein eigenes Ding machen.
Ja, das könnte ich ja beim Kindergarten, also ich müsste die Luftballons machen, oder was?
Vielleicht, ja.
Aber Tiere deiner Wahl.
Tiere meiner Wahl? Ja. Nun, meine Freunde, ein Nacktmull, hier, fertig.
Ja, sowas. Ja, wir kommen da nicht weiter. Also es ist, glaube ich, immer nicht so, ja, ich tue mich da immer schwer bei so Sachen.
Ja, noch, ja. Till, was wolltest du früher werden? Um nochmal zum Berufsthema zu
kommen. Pirat.
Pirat.
Ja.
Pirat. Und bist du es geworden auf eine Art, so ein bisschen Pirat?
Ein bisschen, ne?
Also ich meine, jetzt
um die 7 Weltmeere, ist es zumindest
jetzt irgendwie als ja. mit so einer Kalaschnikow in Somalia in so einem Motorboot auf so einen Tanker zu fahren oder so, das ist ja nur echt kein Spaß.
Nein, das hatte ich mir anders vorgestellt, mit Augenklappe und wesentlich romantischer. Und man ist im Ausguck und ruft ab und zu.
Du was kannst runter. Ja auch eine Augenklappe da aufsetzen, aber Land dann siehst du weniger.
Ja, Land in Sicht. Und dann ist man nur auf einer Schatzinsel und holt den Schatz und fährt dann wieder zurück. So hatte ich mir das vorgestellt.
Ah, quasi ein Erbe.
Ja, aber erzähl, was hat man denn erzählt über Piraten?
Gar nicht selbst arbeiten, sondern einfach nur die Schätze der Vorfahren erben.
Man hat über Piraten erzählt, dass sie nur auf Schatzinseln
gehen. Kolonialist eigentlich.
Aber so ein paar andere Leute, also ein bisschen rumballern hast du dir auch so vorgestellt als Kind. Ich wollte Cowboy werden und ich fand die Waffen schon ziemlich geil.
Ja.
Und dann habe ich mich als Cowboy verkleidet, ich war in einem etwas hippieskeren Kinderladen und habe mich zum Fasching als Cowboy verkleidet und sie haben mir sofort gesagt, dass ich meine Waffe abgeben muss.
Ja.
Und ich durfte nicht mit der Waffe im Studio rumlaufen.
War bei meinen Eltern auch so.
Studio erzähle ich.
Ja, du warst ja immer im Studio.
Ich war immer im Studio früher schon. Hi, Kindergarten. Hi, geht's hier auf Sendung. Heute Kindergarten und zwar Fasching.
Nee, aber das ist tatsächlich bei meinen Eltern auch so gewesen. Ich durfte keine Waffen haben und ich hatte dann eine Muskete, die uncoolste Pistole, die man sich vorstellen kann.
Muskete ist doch geil.
So lang wie eine Zigarre und dann, ja, aber die hat nur einmal geschossen und ich hatte keine Platzpatronen und so. Das war meinen Pazifisten-Eltern noch abzuringen.
Weißt du, als was ich beim nächsten Fasching gegangen bin?
Nein.
Greenpeace-Aktivist.
Das ist so kriecherisch von dir und so. Und
es hatte einen Grund. Ich war damals riesiger Wal- und Delfin-Fan und ich war mit meiner Mama in so einer Wal- und Delfin-Ausstellung, da gab es irgendwelche Filme und sowas. Und da wurde gezeigt, wie so Greenpeace-Aktivisten die bösen Walfänger bekämpfen. Und dann waren das meine Helden. Ich wusste ja nicht, wie die aussehen. Die hatten halt so Schwimmwesten an. Deswegen habe ich sowas Ähnliches getragen, was so ein bisschen aussah wie eine Schwimmweste. Und da waren lauter so Walfotos draufgeklebt. Und ich kam halt an und alle so, was bist du?
Nicht cool.
Was ist bei dir falsch? Bist du jemand, der in eine Zeitung gerannt ist oder was? Und dann, ja.
Nico, was wolltest du werden früher? Ganz früher?
Also ich glaube, ich habe mich immer gegen das Konzept Arbeit gewehrt. Also ich wollte immer eher, ich wollte erben eigentlich.
Also
Im Nachhinein habe ich mir gewünscht, dass ich in ein Haus reicher Eltern gekommen wäre.
Hast du kein Fasching oder so gemacht?
Doch, ich war als Paradiesvogel verkleidet.
Unvorstellbar. Fantastisch. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war schon wieder der Poetry Blue Moon. Den gibt es in einem Monat wieder. Wir sind einmal im Monat da, der Till und ich. Wenn Sie Nico Semsrott sehen wollen, dann gehen Sie auf seine Homepage und schauen sich an, wann er live ist.
Oder
in Ihrer
einfach
Gegend.
Auf YouTube Scheitern
auf YouTube
eingeben.
Scheitern
erster
eingeben.
Treffer.
Erster Treffer, Nico Semsrott. Kommen Sie noch, ich tut's euch ja. Kommt gut in die Nacht. Trinkt noch einen Becher Poetry-Tee, macht euch noch eine Poetry-Duftkerze an.
Ja.
Lest euch gegenseitig Gedichte vor.
Ja, und der Zumba-Workshop sollte sich spätestens jetzt ausgezahlt haben, denn jetzt kommt Missy Elliott mit Work It.
Gier.
Fritz. Und das hört man.